Hallo
und herzlich willkommen
zu Lukast,
dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Heute begeben wir uns in die 60er Jahre und schauen uns Italo-Western an. Wir reden über Django von Sergio Corbucci.
Viel Spaß beim Zuhören.
Oh Lukas, Lukas. Hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning, das bin ich, und Lukas Knabe, das ist der Herr mir gegenüber. Hallo Lukas.
Hallo Lukas, richtig, das bin ich und ich bin gerade wirklich erstaunt von der Gesangseinlage. Das war nicht geplant, hat mich völlig auf dem kalten Fuß erwischt, aber zeigt mir, grandios, dass du hättest auch Sänger werden können.
Ja, aber es reicht nur für eine kurze Töne, das hält sich nicht über eine längere Laufzeit als 5 Sekunden, sage ich mal so. Also besser wird's auch nicht mehr. Das war das Größte, was ich jemals gesanglich wahrscheinlich gebracht habe. Hi, na, wie geht's so?
Alles bestens soweit. Die Sommerferien kann ich zurzeit in vollen Zügen genießen. Sind jetzt noch circa 3 Wochen, also jetzt Halbzeit. Und es ist, denke ich, immer mal ein ganz guter Moment nach den ganzen letzten Tagen, Wochen der Wärme, der Hitze, des Filmschauens, sich jetzt mal wieder hier hinzusetzen, um konstruktiv über einen Film zu reden, face to face. Sonst bin ich da eher nur so manchmal beim Schreiben, aber sonst bist du der Ein und Einzige, mit dem ich wirklich in der Form so intensiv über Film sprechen kann.
Ja.
Und deswegen genieße ich diesen Tag, diesen Abend, diesen Film und diese Besprechung, die jetzt hier stattfinden wird, natürlich ganz besonders.
Ja, auf jeden Fall. Du hast ihn dir ja auch ausgesucht, den Film, den wir heute besprechen wollen. Django von Sergio Corbucci schauen wir uns heute an.
Richtig, nicht von Quentin Tarantino.
Nicht von Quentin Tarantino, ja. Wir wollen sozusagen nur den Namensvetter heute uns angucken. Django von Sergio Corbucci aus dem Jahre 1966. Sergio Corbucci, weiß nicht, wie viel man da jetzt zu sagen muss, einer der prägenden Regisseure des Italo-Western im Prinzip, hat noch so ganz große Sachen gemacht. Leichen pflastern seinen Weg, Die gefürchteten zwei Compañeros, Navarro Joe. Und ich muss sagen, der einzige Film, den ich außer Django jetzt von ihm kenne und schon sehr früh kennengelernt habe, Robinson Junior, kennst du den?
Von Corbucci, ne? Mhm. Ja, kenne ich.
Ja, diese Robinson Crusoe-Parodie, die habe ich früher rauf und runter geguckt, ey.
Ja, meine Eltern sind sehr großer Fan dieses Films und ja, ich kenne den auch, allerdings aus Kindheitstagen.
Ja.
Ich habe den irgendwo noch auf irgendeiner Merkliste, ich glaube bei irgendeinem Versandhandel, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, aber habe mich noch nie durchgerungen, den zu kaufen, zu gucken oder sonstiges. Ja.
Ich habe den mal kostenlos bekommen. Und der Volker von Die Nacht der liebenden Texte, der wartet bestimmt seit Monaten auch auf eine Besprechung zu dem Film.
So,
ich muss da noch einen Text zuschreiben. Ja, ja. Ich habe sogar hier in dem Notizbuch, nee, Quatsch, in einem anderen Notizbuch, habe ich sogar schon mir komplett Notizen gemacht, aber ich habe den Text noch nicht geschrieben. Super interessanter, toller Film. Robinson Junior. Wenn ihr mal die Chance dazu habt, den euch anzugucken, macht es mal. Super lustig.
Ja, von dem, was ich weiß, kann ich den Film natürlich auch nur empfehlen. Gibt so ein paar Szenen mit diesem Boomerang oder mit diesem Kino und so weiter.
Ja,
ja, Zing Zing ist mir auch noch ein Begriff.
Zing Zing, ja.
Ja, das...
Die gute Freitag, ja. Ja, Sergio Corbucci. Hast du sonst irgendwas von Corbucci gesehen?
Leichenpflaster und seinen Weg.
Ach, echt?
Ich habe tatsächlich das Mediabook. Ich weiß gar nicht, von welchem Verlag das ist. Wer sich da dazu bereit erklärt hat, so eine Italo Perle zu veröffentlichen, in relativ großer Auflage sogar, ist ja mit Klaus Kinski als so Maniac, als durchgeknallten Psycho, als Antagonisten und mit wem in der Hauptrolle?
Ich weiß es nicht.
Es ist nicht Franco Nero, es ist aber ein anderer Mann, der fast genauso charismatisch aussieht und ich glaube ähnlich jung ist in der Rolle, der auch wie jetzt hier in Django, das kann ich immer vorwegnehmen, erst auf alt getrimmt oder auf männlich, maskulin und schon im gesetzteren, erfahreneren Alter dorthin gebracht werden musste durch Maske und so weiter und so fort. Ja. Auch ein sehr, sehr sehenswerter Streifen. Ich glaube, das ist so nach Django der Western, den man von Corbucci mal gesehen haben sollte, der ähnlich metaphorisch, allegorisch ist und eben so dieses Repertoire Corbuccis, das sich so über sein gesamtes Oeuvre erstreckt, am besten zusammenfasst oder am besten darstellt. Kann man auf jeden Fall Django und eben Leichenpflastern seinen Weg nennen.
Das ist ganz interessant, weil wir werden nachher auf jeden Fall noch so ein bisschen generell über den Italo-Western sprechen. Da lässt sich Django ja einordnen. Und ich persönlich muss dazugeben, ich habe da sehr viel nur aus der Theorie erfahren. Ich habe kaum Italo-Western ehrlich gesagt gesehen, außer die ganzen Filme von Leone. Aber es gibt ja da, das war ja in den 60er Jahren so eine richtige Massenproduktion. Es gab ja unglaublich viele dieser Filme. Und ich kann da so ein bisschen, ich rede so ein bisschen wie der, wie sagt man, wie der Blinde vom, nee, ich sag's nicht, das ist mit Sicherheit politisch unkorrekt. Ich höre lieber auf, hier zu
Ja.
sprechen. Aber auf jeden Fall bin ich mal gespannt. Wir haben ja die Woche einen sehr guten Film auch gesehen.
Stimmt. Genau, wir haben ja, das kann man vielleicht mal kurz verraten, so ein, wir persönlich in so einen kleinen Modus gefunden, wie wir uns gegenseitig Filme vorstellen. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gesagt hatten. Ich glaube, irgendwann taucht es schon mal auf.
Kann sein, aber erzähl es gern nochmal.
Wir nennen das immer ganz, ja, ja, ist jetzt auch wieder so ein bisschen fast schon sexistisch, 5 gegen 5. Und jeder bringt 5 Filme mit und der eine darf sich dann bei dem anderen einen Film der 5 aussuchen. Und dann gucken wir sozusagen 2 Filme aus dem jeweiligen Regal des anderen. Ein Film, beziehungsweise eben 2. Und eben also vor ein paar Tagen, sage ich jetzt einfach mal, war auch ein sehr schöner Western, allerdings von Clint Eastwood, Die Qual der Wahl. Und was war es noch?
Was wir noch geschaut haben,
Ja.
außer wir haben noch Dings geguckt. Den hast du von mir ausgewählt. Fuck,
Ja.
was haben wir da geschaut? Ach, wir haben Dings ge
Das
wir haben einen
Wort,
sehr, sehr guten Film geguckt.
das war, also es ist wirklich,
Ich hab's
es war
nicht
ja ein
gesehen,
indischer
ja.
Film, dessen
Ach,
Titel mir
Jolly Cato haben wir
ach
geschaut.
genau,
Ja.
das Wort fiel mir jetzt nicht ein, natürlich Jallikattu. Ja, und dann natürlich noch eben, also wie, der Film von Clint Eastwood war High Plains Drifter. Mir fällt jetzt nur der Originaltitel ein.
Mir auch nicht. Ich dachte, du weißt ihn jetzt, aber High Plains Drifter, die Leute wissen dann Bescheid. Ja.
Genau.
Oder können dann googeln, auf jeden Fall.
Auch ein sehr guter Film.
Sehr, sehr guter Film, auf jeden Fall, ja.
Genau. Der auch, kann man ja schon mal vorwegnehmen, vielleicht so die ein oder andere Anleihe zu Django oder den Italo-Western hat. Vielleicht kann man dann nochmal auf so ein Parallelen, so ein paar Parallelen eingehen, wie, sage ich mal, der Italo-Western der 60er, 70er und vielleicht dann auch später, in den 80er und 90ern, wenn es da vielleicht Italo-Western noch gibt. Vielleicht gibt es jetzt auch schon in den 10ern oder in den 20er Jahren. Also in den letzten Jahrzehnten auch so ein paar Italo-Western. Ich habe da auf jeden Fall noch einiges auf Lager an sehr guten Western, was ich jetzt mal hier so vielleicht mal so unter der Hand einstreuen könnte, so als kleine Tipps und so weiter und so fort, wenn es schon mal hier im Lukas um Western geht.
Absolut, ja. Hat man das schon mal? Das hat man noch gar nicht, ne?
Ich glaube, wir hatten noch kein Western. Das war auch so ein spontaner Grund, weswegen ich dir den tatsächlich gegeben habe, weil das Western-Genre mir eines der liebsten ist, eines der Genre, die ich am längsten kenne. Und das von seiner Thematik her und von den ganzen Motiven, die darin verarbeitet werden, mir auch sehr sympathisch ist oder dass ich sehr, sehr interessant, sehr ergiebig finde und auch es wert finde, darüber zu reflektieren und nachzudenken.
Das auf jeden Fall. Ich kann für mich sagen, dass mich Western lange Zeit gar nicht wirklich interessiert haben, ehrlich gesagt. Das war immer so ein Genre, was ich nicht besonders, was mich nie besonders angemacht hat. Ich kannte schon relativ wenig davon insgesamt und hatte aber auch nie die Motivation, mich da mal reinzugucken irgendwie. Und das kam jetzt erst durch die letzten Jahre, dadurch, dass man Leone mal kennengelernt hat und so und auch den einen oder anderen dann vor allem aus dem Classical Hollywood gesehen hat, also Filme von John Ford oder Howard Hawks oder so, die da sehr fleißig waren, was das angeht, so die Western-Produktion. Und das kam jetzt erst die letzten Jahre, so dass ich mich da so ein bisschen, so dass es sehr, sehr interessant ist, das gerade unter Genre theoretischen Aspekten sich anzugucken, wie sich dann auch so ein Genre dann entwickeln kann. Und da ist der Italo-Western natürlich nochmal so ein Schritt, wo es einen Riesensprung gab, ne? Und also im Vergleich zu dem, was man in Hollywood gesehen hat, sowohl ästhetisch als auch thematisch und so. Aber da reden wir dann mit Sicherheit drüber. Wollen wir mal
Ja,
einsteigen?
sehr gern.
Verrätst du uns mal, worum es in Django geht?
Yes, ich habe mich natürlich wieder fleißig hingesetzt und eine kleine Inhaltszusammenfassung ausgearbeitet. Wobei, man muss ja sagen, es sind ja keine Inhaltszusammenfassungen, sondern so kurze Trailer, die mal so auf so ein paar Punkte eingehen, die mal so einen Rahmen setzen und das Ganze euch vielleicht so ein bisschen interessant ins Ohr säuseln. Ich fange einfach mal an. Schritt für Schritt, Zug um Zug, zieht ein wortkarger Fremder namens Django unbeirrt einen Sarg durch den lehmigen Morast. Doch seine Einsamkeit, freiwillig oder unfreiwillig, wird durch ein paar schändende Banditen gestört, die gerade dabei sind, der Halbmexikanerin Maria das Fürchten zu lehren. Wenige Sekunden vergehen und etliche Leichen pflastern nun seinen Weg. Django nimmt sich Maria an und beide fingen für eine Handvoll Dollar Unterschlupf in einem Saloon der Siedlung Nogales im Süden der noch jungen Vereinigten Staaten. Doch sowohl Maria als auch Django bemerken schnell, dass die trügerische Stille nicht die Ruhe des Friedens ist. Raubgier, Mord und andere Grausamkeiten werden schnell die tötenden Geheimnisse des Sargs lüften.
Ja, und am Ende landen wir bei einem Tombstone und waren das schon das Unterbringen von allen Tipps oder kommt das dann noch?
Diejenigen, die von euch jetzt ganz genau zugehört haben, hätten jetzt mindestens 2 Italo-Western-Titel raushören können aus dieser Inhaltszusammenfassung. Wer es weiß, kann es gerne mal in die Kommentare, heißt das noch Kommentare bei Instagram?
Ja, klar.
Okay, ja, in die Kommentare Instagram schreiben.
Bei Twitter, bei Facebook. Hm. Bei Facebook sind wir gar nicht mehr so aktiv. Ich glaube, ich habe es schlichtweg vergessen, einfach die letzten Folgen da zu posten. Ja, super, super gut. Ja, kommentiert gerne mal, falls ihr die 2 Western rausgefunden habt. Machen wir viel zu selten zu Interaktionen aufrufen.
Stimmt,
ihr könnt uns übrigens auch folgen auf Spotify, auf Apple Podcasts und so weiter und so fort. Ne? Ja, geil, schön. Hast du uns mal erzählt, was es in
Genau, mal so ein kleiner Einstieg. Hört, denke ich mal, am richtigen Punkt auf, über den wir dann natürlich jetzt diskutieren und sprechen werden. Deswegen ist sind die Spoiler auch quasi vorprogrammiert.
Das stimmt.
Aber ich glaube, mit einem Film aus dem Jahre 1966 müssen wir auch nicht allzu sensibel umgehen. Da können wir schon ordentlich aus dem Nähkästchen plaudern.
Das kann sein. Also falls ihr das jetzt noch nicht verstanden habt, wir werden auf jeden Fall spoilern.
Ja.
Und falls ihr den unbedingt sehen wollt, ohne irgendwas darüber zu wissen, dann ist das der falsche Podcast für euch.
Genau, zumindest wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Wenn ihr dann den Film gesehen habt, könnt ihr dann natürlich sofort.
Ja, oder es ist euch komplett egal. Mir ist das auch immer komplett egal.
Ja, im Prinzip. Gesagt,
Handlung ist mir
ist eigentlich wirklich
nicht egal, so wichtig. Ja. Genau. Ja, sehr schöne Zusammenfassung. Gab's noch, du hast schon gesagt, warum du mir den Film gegeben hast. Western hatten wir hier noch nicht so. Gab's noch einen anderen Grund? Oder weil man muss ja auch dazu sagen, es war eine relativ spontane Entscheidung das letzte Mal, den wir noch.
Genau, ich hatte den quasi 10 Minuten vor Aufnahme noch rausgesucht und hatte den erst vor kurzem zum ersten Mal gesehen. Also der stand noch lange, lange auf meiner Liste. Ich kannte viele Italo-Western und auch eben, ja, sag ich mal, eher klassische Western aus der goldenen Zeit des Westerns vor Django und hatte den, wie gesagt, jetzt erst gesehen und hat mir, das kann ich schon mal vorwegnehmen, als derjenige, der den Film ausgesucht hat, sehr gefallen. Und ich dachte mir, dass wir darüber wirklich mal sprechen können. Geht auch nicht allzu lange, der geht, glaube ich, 91 Minuten. Den kann man gut und gerne ein-, zweimal hintereinander locker weggucken. Macht auf jeden Fall Spaß, ist sehr unterhaltsam. Und das ist jetzt mal so eine ganz profane, kurze Zusammenfassung zu meiner emotionalen Befindlichkeit gegenüber diesem Film gewesen. Der, das kann man vielleicht auch sagen, sogar ab 18 Jahren freigegeben. Mhm. Das finde ich ganz interessant, dass Corbucci ein Regisseur des Italo-Westerns ist, der nicht nur einmal Western rausgehauen hat, die hier in Deutschland die Kennzeichnung FSK 18 bekommen haben.
Mhm.
Das ist schon heftig. Also berechtigt natürlich, falls man den ungeschnitten sehen kann. Ich weiß nicht, wie das auf den Streaming-Plattformen aussieht, falls er da irgendwann mal zu haben sein sollte.
Haben wir eine ungeschnittene gesehen?
Ja, genau. Also die gängige Blu-ray mit einem sehr, sehr roten Cover, das ist die ungeschnittene Fassung mit 91 Minuten. Ich glaube, die geschnittene geht dann 86 Minuten. Da fehlen dann so ein paar Szenen mit dem Ohr wegschneiden und so weiter und so ein paar Nahaufnahmen der zertrampelten Hände und so weiter. Ich verrate jetzt schon ganz neuralgische Punkte des Films.
Ja.
Aber es ist ein bisschen was normalerweise weggeschnitten. Der wurde dann auch sehr lange, ich weiß nicht, ob er auf dem Index stand, so ein bisschen konfisziert, durfte nicht in Deutschland vertrieben werden. Und seit ein paar Jahren ist das wohl aufgehoben. Und jetzt ist er frei zugänglich und kann in voller Länge genossen werden.
Hm. Genau. Ich glaube, die wurde auch nur für Deutschland nochmal geschnitten, weil es, ich habe auch Schnittberichte gelesen, dass die deutsche Fassung explizit nur ein paar Minuten weniger sind.
Das kann sein, ja.
Ich habe aber gerade tatsächlich drüber nachgedacht, warum das Ding immer noch ab 18 freigegeben ist. Also klar, du hast mich dann drauf gebracht, klar, Ohr abschneiden, aber sieht man das so stark? Ist das so? Ich meine, bei Tarantino wird das auch gemacht, in Reservoir Dogs ist, glaube ich, nicht ab 18 freigegeben.
Also ich glaube, es geht da eher um die explizite Darstellung von Gewalt, die als lustvoll empfunden wird. Also es wird nicht nur Gewalt ausgeübt, sondern es stehen auch noch Personen ringsherum, die sich wortwörtlich daran aufgeilen und daran Freude haben. wir sehen ja so zum Beispiel so ein paar Mexikaner, die so einen Spießrutenlauf machen müssen, erschossen werden. Hm. Dann wird einem das Ohr abgeschnitten, diesen noch in, ganz sadistisch in den Mund gesteckt und so weiter. Hm. Und so ein bisschen so dieser Sadismus in diesem Film ist dann vielleicht so ein Punkt gewesen, wo man gesagt hat, hier wird nicht nur mit Gewalt in dem Sinne umgegangen, dass Gewalt dargestellt wird, sondern gleichzeitig wird auch noch dabei Lust empfunden. Und ich glaube, wenn dieser Punkt stattfindet, wird nicht lang gezögert und dann ist es eine FSK 18.
Kann ich nachvollziehen, wobei ich sagen würde, dass bei Reservoir Dogs die Gewalt noch mal ein bisschen mehr zelebriert wird, diese Folterszene. Okay. Das, hast du den mal gesehen?
Einmal, ja.
Ah, okay. Geht's ja, da wird ja dieser Song noch nebenbei gespielt, Stuck in the Middle with You. Und dann ist es Michael Madsen, der ja diesen Polizisten foltert und dann kurz davor ist, ihn anzuzünden und ihn dann auch das Ohr abschneidet und so, vollkommen aus Spaß. Also das finde ich sogar noch ein bisschen sadistisch, ehrlich gesagt. Aber
also,
die Leute werden schon wissen.
Richtig, es wäre auch mal schön, wenn man die Gutachten der freiwilligen Selbstkontrolle einsehen könnte, zumindest nach einer gewissen Zeit, wie jetzt. Ich meine hier, ich weiß nicht, wann das Gutachten stattfand, aber es wird sicher eine Zeit her sein, dass man gesagt hat, der bekommt einen FSK 18. Vielleicht wird er ja nach dem heutigen Ermessen auch eine FSK 16 sein. Hm. Ich glaube, das ist immer unterschiedlich, je nachdem, wann das Gutachten stattfand. Also das FSK kann ja durchaus, oder die Kennzeichnung kann ja durchaus Jahrzehnte, sage ich mal, zurückliegen. Hm. Und wird ja nicht ständig neu durchgeführt und neu aufgelegt und neu bewertet. Sondern das wird einmal gemacht, dann bekommt er seine Kennzeichnung und dann vergehen 20 Jahre und dann wird er vielleicht nochmal unter die Lupe genommen und dann wird er vielleicht downgegradet. Bei Kinofilmen ist das, glaube ich, ein bisschen anders, da passiert das schneller, da gibt es mehrere, sage ich mal, Sichtungen und da wird das Ganze, sage ich mal, begutachtet, wird dann externe weitergeschickt und so weiter und so fort. Das ist eine ganze Maschinerie, die da in Gang gesetzt werden muss, bis dann letztendlich mal FSK 12 und so weiter auf dem Film auftaucht. Und ich weiß auch nicht, ob Kino-FSK und Blu-ray-FSK beziehungsweise Home-DVD-FSK miteinander korrelieren. Und ob das dann nochmal eine unterschiedliche Sache ist. Weil dann vielleicht auch noch Extras dabei sind, die nochmal extra bewertet werden müssen und so weiter. Und wenn die Extras heftig sind, aber der Film nicht so, muss dann trotzdem eine FSK 18 sein, wenn auch der Film vielleicht eine FSK 16 wäre und so weiter und so fort. Ich möchte es gar nicht zu weit ausführen. Aber Django ist auf jeden Fall FSK 18. Schon, also für diejenigen, die zart beseitigt sind, ich würde fast meine Hand dafür ins Wasser legen, dass Django trotzdem gesehen werden kann, ohne dabei grün anzulaufen.
Das würde ich auch sagen, ja. Es ist ganz interessant. Ich glaube aber, dass das, also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das gerade bei diesen alten Western irgendwie so eine Weile zurückliegt, dass man das so, dass die FSK sich die wirklich nochmal angeschaut hat, rückwirkend, weil ich fand jetzt auch unter der Woche den Film, den wir da von Eastwood gesehen haben,
ja,
das war jetzt auch nicht so.
Ist auch ab 18,
stimmt. Ja, der ist ab 18 freigegeben, auch der High Plains Drifter, ja. Das stimmt, ja.
Es hieß, glaube ich, Ein Fremder ohne Namen, kann das sein?
Ein Fremder ohne Namen, na klar, jetzt wisst das auch.
Der deutsche Titel wieder ein.
Genau. Auch unsere wenigen deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer wissen jetzt, ja, wie dieser Film heißt.
Genau. Stimmt, der ist auch ab 18, der ist aber gar nicht mal so lang draußen. Den hat der Cape Light aufgelegt. Die haben den dann anscheinend durch die FSK gejagt und der hat einen FSK 18 bekommen. Stimmt.
Ja.
Weiß ich nicht.
Ja. Der hat mir übrigens auch sehr gut gefallen, ja, kann ich schon mal sagen. Da hätte ich auch gerne mal drüber gesprochen, aber das können wir irgendwann mal machen. Ich habe ihn mir schon bestellt, auf jeden Fall. Cool. Der kommt jetzt bei mir zu Hause an, ich glaube, ja, Montag oder so. Super interessanter Film. Aber wir können auch hier ein kleines bisschen über ihn sprechen.
Ja.
In Kombination. Aber wir müssen erstmal, glaube ich, so ein bisschen, ich habe jetzt hier schon gesagt, Italo-Western und die Hälfte hat schon abgeschaltet und weiß überhaupt nicht, was das ist und so, ne? Und ich glaube, wir müssen da mal so eine kleine Einführung geben, was der Italo-Western ist. Man muss dazu sagen, dass das Western-Genre natürlich erstmal ein grundlegend amerikanisches Genre ist. Und dass der Western immer sehr stark geprägt ist von relativ klaren gut-böse Dichotomien, ja, also es gibt einen sehr, sehr klaren, strahlenden Helden, das waren auch dann meistens sehr große Hollywood-Stars, die diese Helden gespielt haben, man denke an John Wayne, man denke auch an James Stewart, der gerade vor seiner Zeit, bevor er viel mit Hitchcock zusammengearbeitet hat, ein riesen Western-Star war, unter anderem in Winchester 73 eine riesen Rolle gehabt hat, auch ein sehr toller Film, und im Endeffekt löste sich das so ein bisschen, oder sagen wir mal so, hat man dieses Genre in Italien dann aufgegriffen und hat gesagt, das müssen wir jetzt mal grundlegend anders machen. Diese Verherrlichung des Amerikanischen, dieser Gründungsmythos, ja, der als was sehr Positives dargestellt wird und so. Da müssen wir mal ran und müssen den Amerikanern mal so ein bisschen den Spiegel vor die Augen führen. Und es gibt da so spezifische Mechanismen, die Leute wie Corbucci oder vor allem natürlich auch Sergio Leone dann mit seinem ersten, ich glaube, es war sogar sein Debüt, oder? Für eine Handvoll Dollar, 64. Aber das ist jetzt zu, ich glaube, das war sein Debüt. Der hat nicht so viele Filme gemacht, auf jeden Fall. Verschiedene Strategien, die diese Leute eben angewandt haben, ne? Eben eine Auflösung sozusagen der alten Ordnung und eben dieser gut-böse Dichotomie. Die Helden sind jetzt Anti-Helden, sie haben klare Schwächen, sie haben vielleicht auch Motivationen, wie dass sie einfach nur Geld oder Sex wollen oder sowas, ne? Also dass sie so das, was sozusagen die Schurken früher im Prinzip hatten, ne? Und was so diesem strahlenden Helden entgegengestellt wurde. Ein Gerechtigkeitssinn verpufft mehr oder weniger in den Gesellschaften. Es bleibt eine große Ambivalenz, was diese Hell-Dunkel-Kontraste sozusagen, also diese seelischen Hell-Dunkel-Kontraste angeht, keine optisch-ästhetischen. Die Menschen handeln dann zum Teil nur noch moralisch, ihre Interessen verschieben sich dann aber oft hin zum Egoismus. Das ist gerade bei den Anti-Helden so. Also wenn man auch an Clint Eastwood in Für eine Handvoll Dollar denkt, dann ist das erstmal ein recht egomanisch handelnder Mensch oder so, der aber dann im Verlauf der Handlung so ein bisschen seine moralische, seine gute Seite irgendwie findet, ne? Und so ist das hier ja ähnlich bei Django, ne? Im Endeffekt. Also diese Anti-Helden. Es gibt mehr oder weniger schäbige Kulissen. Es ist nicht so dieses pulsierende Leben, wie man es auf den Straßen der alten Western irgendwie sieht, ne? Rache oder das Streben nach Geld sind sehr, sehr große Motive, die auch eben den Helden betreffen können. Und die Anti-Helden stehen oftmals einer mehr oder weniger amerikanischen Bürgerlichkeit so gegenüber, ja, also sozusagen dem Gesetz auch irgendwie, mit dem man dann auch auf einmal in Konflikt kommen kann, ne, es ist nicht mehr so dieser gute Sheriff sozusagen, den man dann auch kennt und, ne, es sind dann meistens irgendwie oder manchmal so Leute, die dann einfach so in so eine neue Stadt irgendwie reinkommen und die von irgendeiner bösen Kraft befreien oder sowas, ne, der Italo-Western ist darüber hinaus realistischer, er ist schmutziger, man hat unrasierte Menschen da drin, ne? Man hat diese Nahaufnahmen, wo man auch die Schweißperlen sieht und so, ne? Davon sind diese Bilder geprägt. Und natürlich auch stilistisch, ich habe es jetzt schon eben so ein bisschen angesprochen, extreme Nahaufnahmen, gerade in Italien hat man auch diese Zooms immer raus und rein auf die Augen dann, man hat diese zum Ende der Filme oftmals diese Duellsituation, ne, mit der amerikanischen Einstellung sozusagen, ne, und auch, dass die Kamera neben dem Revolver ist, der bereit ist, gezogen zu werden und so. Man hat darüber hinaus neben diesen Naheinstellungen auch oftmals sehr weite Panorama-Einstellungen, mehr oder weniger, die so das ganze Land sozusagen zeigen und was natürlich auch symbolisch so betrachtet werden kann, dass hier ein Amerika auch gezeigt wird, also dass es nicht um kleine Geschichten geht, sondern um das große Ganze sozusagen. Ne? Man hat eine zum Teil sehr große Brutalität und genau, das mit den Zooms habe ich schon gesagt und man kann auch sagen, dass extradiegetische Musik im Italo-Western sehr, sehr prägend ist. Ne? Also im klassischen Western gab es das gar nicht mal so sehr, da wurde er dann in einem Saloon oder so auf einem Klavier gespielt, ne? Und die Musik wurde sozusagen innerdiegetisch rübergebracht. Hier hat man richtige Kompositionen von Komponisten wie natürlich Ennio Morricone oder wie in diesem Fall Bacalov, jetzt habe ich
es. Bacalov, ja.
Bacalov, Louis Bacalov, jetzt habe ich seinen Vornamen eben vergessen, genau. Louis Bacalov. Genau, und ich habe ja eben schon gesagt, es gab dann so eine ganze Reihe von Fließbandproduktionen und heute sind es relativ wenige Filme, die, würde ich sagen, in so einem breiten kollektiven Gedächtnis immer noch so vorhanden sind. Ne? Also man denkt dann natürlich an die Dollar-Trilogie von Leone, man denkt bei Leone weiterhin an Once Upon a Time in the West oder Spiel mir das Lied vom Tod, wie er im Deutschen heißt. Und man denkt auch an Django von Sergio Corbucci natürlich.
Richtig, genau. Ich stelle jetzt meine Vermutung auf. Mir geht es zumindest so, dass, wenn ich an Western denke, unbewusst eigentlich nur auf Italo-Western komme. Ich weiß nicht, wie das bei den Zuhörerinnen und Zuhörern ist oder bei dir. Aber mir war dieses Bild, dieses pessimistische Bild, dieses auf dem Abstieg befindende gar nicht so bewusst als etwas Besonderes, sondern das, genau das hat für mich immer zum Western dazugezählt. Dann gibt es ja sogar auch eine Spielereihe von Rockstar Games, Red Dead Redemption. Ich glaube, da gibt es inzwischen drei Teile.
Zwei.
Red Dead Revolver, dann gibt es Red Dead Redemption und Red Dead Redemption 2.
Ah, okay.
Ich habe alle drei gespielt.
Revolver könnte ich nicht, okay.
Also, und alle greifen so diese Schwere auf, diese Melancholie, diese Müdigkeit des Lebens. Und das zählte für mich immer zum Western dazu. Im Kontrast standen dann eben für mich diese klassischen Western mit John Wayne oder ja, auch Fonda oder so oder Charles Bronson, die dann eher so, vielleicht dann auch, wenn es in den Spaghetti-Western geht, wie Terence Hill, die dann eher so diese Strahlemänner waren, diese ja piekfeinen Sheriffs oder diese Marshals, die dann für Recht und Ordnung sorgen, die für das Gute einstehen, für das Moralische. Das war dann eher mal so für mich, das waren so die anderen Western, aber nicht der Western. Und für mich war eher mal der Italo-Western der richtige Western, weil da eigentlich die großen Filme liegen, die heute noch oft ja, oder auf die heute noch oft referiert wird, wie jetzt zum Beispiel eben Django oder eben die Dollar-Trilogie, die ja übrigens auch Paella-Trilogie genannt wurde, habe ich rausgefunden.
Mhm.
Ja. Bin ich auch noch nicht drauf gekommen, aber in Vorbereitung auf den Podcast wollte ich das mal als kleinen Fun-Fact einstreuen. Also Paella-Trilogie, ganz komisch. Aber ja, gerade Leone und Corbucci sind dann schon eher so die Größen, die heute noch so im Gedächtnis bleiben und immer noch natürlich sind und auch immer wieder natürlich hervorgezogen werden. Und eben diesen, ja, diesen Gründungsmythos Amerikas eben so ein bisschen karikieren. Ja. Wir können dann vielleicht noch eher drauf eingehen, wenn wir über die Motivik des Films sprechen, über das Umfeld des Films und wie der Film, sage ich mal, den Western darstellt. Da möchte ich jetzt noch nicht zu weit vorweggreifen. Genau, wollen wir vielleicht schon mal.
Ich möchte noch ganz kurz was zu deinem Eindruck sagen, dass Italo-Western sozusagen der primäre Western für dich war.
Ja.
Das geht mir ganz genauso. Es liegt, glaube ich, auch daran, dass viele, also dass erstmal der Italo-Western popkulturell viel, viel breiter referenziert wird. Also man kennt ja diese klassischen Duellsituationen auch zum Beispiel aus irgendwelchen, ja, ich wollte jetzt schon Animes sagen, aber aus irgendwelchen Cartoons oder sowas, ne? Also, ich weiß nicht, ob man jetzt irgendwie sowas in Simpsons mal hatte oder sowas, ne? Mit ziemlich großer Sicherheit auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Oder eben durch Tarantino.
Auf jeden Fall.
Also es gibt ja heute noch Regisseure, die absolute Riesenfans des Italo-Westerns waren. Hm. Unter anderem natürlich Quentin Tarantino, der, ich glaube, Django mit zu seinen liebsten Filmen zählt. Und das merkt man natürlich auch dann eben in dessen Werken, dass dort viele Sachen, sag ich mal, sogar zitiert werden.
Genau.
Eins zu eins. Irgendwie ja nachgespielt, nachgesprochen werden und so weiter und so fort.
Genau. Wir hatten das Abschneiden des Ohrs schon. Wir haben natürlich Django Unchained, ganz, ganz klar. Ne? Auch wenn ich ehrlich gesagt erwartet hätte, dass die Parallelen zu diesem Django größer sind, als sie es tatsächlich sind jetzt. Ne?
Ich hab drüber nachgedacht, ja. Ich wollte gar nicht zu sehr auf Django Unchained eingehen, aber man kommt natürlich nicht umher, auch das mal aufzugreifen. Mhm. Aber ich muss dir da wirklich zustimmen.
Also zumindest was die Story angeht, was so die Darstellung eines Amerika und so weiter angeht und sozusagen, dass es einen inneren Konflikt in Amerika gibt. Hier ist es ja der Nord-Süd-Konflikt, der aufgegriffen wird und in Django Unchained sozusagen ein, in Anführungsstrichen, Rassenkonflikt.
Genau. Ne?
Also, dass das Land sozusagen aus dem Inneren heraus zerrissen wird durch etwas. Ne?
Das aber ist das schon, ist schon eine Parallele. Also, beide haben eigentlich mit der Gesellschaft abgeschlossen. Wollen nur noch ihre Rache sühnen und dann einfach versuchen, glücklich zu sein oder versuchen, einfach Frieden zu finden. Ob das jetzt im Tod oder im Leben liegt, ist bei den Figuren, glaube ich, unterschiedlich in den beiden Filmen. Aber ja, so eine Parallele, dass man jetzt Tarantino nachsagen könnte, der hätte sich irgendwie sehr große Anleihen an Corbucci genommen, kann man nicht sagen.
Ja. Es gibt halt, also wie gesagt, zumindest in Bezug zu Django Unchained nicht so wirklich. Ne? Wie gesagt, er zitiert so einzelne Sachen mal irgendwie, er hat auch Franco Nero dann mal in Django Unchained an der Bar sitzen und so. Ne? Solche Späße macht er sich dann doch mal. Aber im Großen und Ganzen, nee, absolut nicht.
Ja.
Also bezüglich nochmal zu der Popularität von Italo-Western heute, die sind ja jetzt auch nicht so populär, ne? Also ich glaube, die wenigsten haben für eine Handvoll Dollar gesehen, ehrlich gesagt, wenn man so die meisten Leute mal befragen würde. Aber man kennt auf jeden Fall diese Stilistiken schon eher. Und das liegt, glaube ich, auch so ein bisschen an der heutigen Verfügbarkeit von älteren Western-Filmen. Also wenn man die nicht auf Blu-ray sich teilweise auch irgendwo aus Amerika oder so bestellt, kommt man da nicht ran, ne? Also auf irgendeinem Streaming-Portal bei Netflix oder so, da findest du halt keine Filme von Preminger oder von John Ford oder sowas, ne? Das ist halt, ja, gibt's halt leider nicht mehr. So ein bisschen, ne? Das heißt, man muss die sich dann irgendwie fürs Heimkino irgendwie bestellen oder sowas aktiv, ne? Und dann muss man erstmal daran suchen. Selbst sowas wie Rio Bravo findest du nicht so leicht in irgendeinem Streaming-Portal. Ne?
Ja.
Das ist so einer der ganz Großen.
Ne? So. Was man, glaube ich, relativ gut findet, ist der Film Die glorreichen Sieben. Allerdings die Neuverfilme mit Denzel Washington und Chris Pratt.
Ja.
Das
stimmt.
Ja, daran sieht man schon, der Western lebt irgendwo, aber wird derzeit eher stiefmütterlich behandelt. Also ich glaube, Sci-Fi, Horror und Action, Abenteuer ist gerade höher im Kurs als der Western.
Man benutzt ihn vielleicht nur noch so als Referenzpunkt, um im Modus eines Westerns noch so ein paar andere Sachen zu erzählen. Ich bringe nachher ein Beispiel, weil ich noch so ein bisschen was über Genre sagen möchte. Genau, aber du hast auch gesagt, Red Dead Redemption natürlich, da stecken allerhand Sachen aus Metallo-Western drin. Auch sowas wie vergleichsweise neuer Western in Anführungsstrichen, aber Schneller als der Tod aus dem Jahr 1995 von Sam Raimi, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Das ist im Prinzip ein Italo-Western im Endeffekt. Also du hast genau die gleiche Geschichte. Jemand kommt aus einer noch nicht weiter begründeten Motivation heraus erstmal in eine Stadt hinein und räumt da so ein bisschen auf. Ne? Hier wird es nochmal ein bisschen umkodiert und so und in einer anderen Weise bearbeitet und sehr humoristisch auch bearbeitet. Aber im Endeffekt ist das auch eben im Modus von einem Italo-Western und hat gar nichts mit der ausschweifenden Mise-en-Scène zum Beispiel von einem klassischen Hollywood-Film zu tun, ne? Wo du wirklich reingehst und erstmal eine große Einstellung von einem pulsierenden Leben in einem Saloon bekommst, ne? Und alle trinken und sind fröhlich und so. Das hast du im Italo-Western eigentlich gar nicht.
Richtig.
Höchstens als einen Kommentar und als einen negativ gemeinten Kommentar, ne? Also wenn man an sowas wie für ein paar Dollar mehr zum Beispiel denkt.
Ja, ne? Was vielleicht dahingehend auch noch ein Spezifikum des Italo-Westerns ist, dass es wenig Einführendes gibt. Es wird nicht um den heißen Brei geredet, es gibt keine große Exposition. Man wird eigentlich immer in so ein Ereignis geworfen. Das Ganze wirkt immer etwas B-Movie-artig. Aber ja, man sieht auf einmal einen eiskalten Typen, der in irgendeiner Landschaft umherschweift, irgendwo hinkommt, um dort Rache zu üben. Ja, es wird halt aufgeweicht, diese Dichotomie, gut und böse. Es gibt dann halt nicht gut und böse, so wie das eben das bürgerliche Amerika gern hätte, sondern es gibt immer einen riesen Graubereich und das wird einem Stück für Stück für Stück im Laufe des Filmes nicht aufs Auge gebunden. Man muss das schon sehen und verstehen, aber es ist dann eben, wenn nicht erst im Subtext, sehbar, lesbar, wie auch immer. Das ist vielleicht auch nochmal so eine Eigenart des Italo-Westerns, dass sehr wenig drumherum erzählt wird. Man weiß kaum, in welcher Zeit es stattfindet. Man weiß kaum, wo es stattfindet, wo die einzelnen Setpieces sich verorten. Man weiß kaum, mit wem man es zu tun hat. Geschweige denn etwas über die Vita der Person. Man erfährt dann vielleicht mal am Ende oder irgendwie zwischen den Zeilen, dass der eine mit dem verwandt ist oder dass der eine da einen Bruder hatte oder dass der eine da eine Frau hatte, die er irgendwie rächen möchte und so weiter und so fort. Das Ganze bleibt immer sehr im Wagen.
Hat auch damit zu tun vielleicht, dass was hier, ich meine, das ist im klassischen Western jetzt auch so, aber hier wird das nochmal besonders hervorgehoben, dass du es eher eigentlich nicht mit individualisierten psychologischen Figuren zu tun hast, sondern mit Typen einfach. Ne? Also das ist jetzt hier bei Django nochmal besonders ins Auge gefallen. Es gibt da zu Beginn kaum einen Unterschied zwischen Django und dem Namenlosen aus der Dollar-Trilogie. Ne?
Richtig,
das ist im Endeffekt fast die gleiche
Figur. Genau, es ist ein Zeichenvorrat, der sich in einer Figur zeigen muss. Also wenn man einen Anti-Helden oder Schrägstrich Helden im Italo-Western positionieren möchte, dann gibt es einen ganz spezifischen Zeichenvorrat, wie die Person handeln muss, wie die Person sein muss, um dann letztendlich eben so generisch zu sein oder eben so speziell Italo-Westernhaft zu sein. Dazu braucht es keinen bestimmten äußerlichen Typen, dazu braucht es keine besonderen, ja, sage ich mal, Eigenschaften, sondern es steht eigentlich immer fast fest, er muss wortkarg sein, er muss, ja, verrucht aussehen, er muss auch amoralisch sein. Und dann letztendlich irgendwie ein Päckchen mit sich rumtragen, das ihn eben zur Stille und zur Schweigsamkeit und zur Melancholie und zur Passivität so ein bisschen verdammt.
Genau. Wir werden später noch drüber reden. Es gibt ja bei Django, bei der Figur, auch irgendwie ein Mittel, also die, das ist jetzt ein Spoiler, die verstorbene Geliebte, die ja sowas wie ein Anlass für eine Psychologisierung dieser Figur sein könnte. Ne? Aber im Endeffekt bleibt es auch eher eine Art MacGuffin. Ne? Mhm. Also du hast ja keine besondere psychologische oder psychologischen Handlungen, die sich daraus schlussfolgern lassen, sondern er handelt eigentlich nur, wie du gesagt hast, man braucht halt ein Päckchen, damit die Figur so sein kann, wie sie in jedem anderen Italo-Western auch ist.
Genau.
In anderen, ja.
Genau. Es ist irgendwie eine Legitimierung, vielleicht auch für ein amoralisches Handeln oder für so eine gewisse Resignation gegenüber der Welt, gegenüber des Umfelds, gegenüber dem Leben. Aber ja, so wie du schon sagtest, psychologisiert wird auch hier in Django eigentlich nicht. Es geht holter die Polter voran. Das geht wirklich alles recht zügig. Wie gesagt, in 91 Minuten ist der Film dann auch schon rum und hat wirklich ein knackiges Tempo. So auch Leichenpflastern seinen Weg. Also ich glaube, das ist dann schon fast so ein Corbucci-Ding, dass die eine recht knackige Laufzeit haben und immer gut getaktet sind.
Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja. Das sind Filme ohne Längen im Endeffekt, das kann man schon so sagen, ja. Ziemlich gutes Pacing, würde man auch.
Richtig, ja. Genau, sagen. Man könnte das sagen, wenn man keine Messer am Rücken haben möchte. Ja. Keine virtuellen Messer.
Ja, Grüße an die Projektion an dieser Stelle. Nein, Spaß, alles cool. Ich würde mal eine Frage stellen. Ich habe hier tatsächlich schon, oder ich würde ganz gerne das Thema Italo-Western mal zum Anlass nehmen, um etwas so loszulassen und über etwas zu reden, worüber ich schon sehr, sehr lange mal in einem Filmpodcast sprechen wollte. Und ich würde dich einfach mal fragen, warum denkst du, gibt es eigentlich Italo-Western? Also warum sagt ein, wie kommt man darauf, dass man ein Genre auf so eine Art und Weise ändern muss. Was denkst du? So, einfach ein paar Gedanken.
Wir haben jetzt schon ein bisschen über diesen, ich nenne es mal klassischen Western gesprochen, ne? Allen voran John Wayne als der Star der Stars des Western. Und gerade, ich nenne es jetzt einfach mal so flapsig, die Italiener haben sich da vielleicht als Europäer zu irgendeiner Zeit mal gedacht, da vielleicht so einen kleinen Kontrapunkt zu setzen zu diesem amerikanischen Film oder zu diesem amerikanischen Genre, das vor Pathos und Käse nur so strotzt und vielleicht ein Bild einer Nation darstellt, das sich in Moral, in der Geschichte, was einfach umwerflich sein muss, eben für die Italiener. Und da gab es dann halt so vielleicht so pfiffige Typen wie Corbucci und Leone, die gesagt haben, wir konterkarieren das Ganze jetzt mal und machen jetzt einen Western aus unserer Sicht, aus der Sicht eines Europäers. Und da kann man diese ganzen Gründungsmythos, diesen Patriotismus natürlich nicht so aufrechterhalten. Historische Zerrbilder wie zum Beispiel Nordstaaten gegen Südstaaten, da schwelen ja immer noch Konflikte, dann folgte die Apartheid und so weiter, die man verhandelt hat, sowohl in Amerika als auch in Europa, die aber, sag ich mal, sowohl hier als auch da mit einem unterschiedlichen Ergebnis dann irgendwann mal zu einem Konsens führten. Und so entstand der Italo-Western eben als pessimistisches, als negatives Gegenstück, vielleicht eben so als Spiegelbild des eigentlichen Westens. Mhm. Also der Westen selbst möchte sich natürlich super darstellen und dann kam eben der Italo-Western und hat gesagt, naja, so einfach ist es nicht, lieber Westen, liebe USA, liebe Vereinigte Staaten von Amerika, wir zeigen euch mal, wie das eigentlich wirklich ist. Hm. Und dann werden ja gerade Leone und Corbucci immer so als die, wie kann man das am besten sagen, als die Totengräber des Westerns gesehen, da die eben diesen Mythos des moralischen Heldens, der in den Sonnenuntergang reitet, eben ja zerstören. Eben zu einer ganz anderen Stimmung, zu einer ganz anderen Thematik führen, die mir dann auch eher zusagt, da man wirklich sagen muss, diese John Wayne-Filme kann man sich angucken, die sind technisch auch wunderbar gemacht und sind auch unterhaltsam und haben ihre Höhepunkte. Aber gerade mit dem Hintergrund der amerikanischen Geschichte ist es alles immer schwierig verhandelbar, wenn es dann zum Beispiel um Indigene geht. Dann wird es schon ganz schnell sehr schwierig.
Ist und vielleicht auch ein Grund, warum die heute nicht mehr so beliebt sind. Ne? Das wollte ich vorhin auch noch sagen. Ja,
ja, also, richtig, genau. Genau.
Ist die Gefahr kommt immer von außen und so. Ne? Ja. Diese alte Problematik, ja.
Genau. Und die Italo-Western hat gezeigt, dass es war immer so ein Gründungsversprechen. Komm in die Wildnis und schaff dir deinen eigenen Garten. So, die dann eben die Engländer und die ganzen Spanier und Portugiesen, die dann eben übergesiedelt sind. Also vor allem natürlich die Engländer. Und es ist natürlich nicht so, die Italiener haben dann eben gezeigt, naja, ihr habt euch zwar auch einen eigenen Garten geschaffen, aber die Konsequenz daraus zeigen wir euch jetzt. Das ist eigentlich, ja, fast schon eine Apokalypse. Also ihr lebt da, ihr seid da, ihr handelt da, aber das Ganze führt eben nicht zu dieser blühenden Oase, sondern eben eher, ja, zu einem sehr destruktiven Gesellschaftsbild.
Also dass es sozusagen um eine Demystifizierung des amerikanischen Westerns geht und um ein Aufbrechen von Genre-Konventionen im Endeffekt.
Ne? Genau, und auch so diese Wild-West-Romantik wird fantastisch ausgehebelt.
Genau, das ist nämlich so eine, ich habe mich da wie gesagt ein bisschen belesen dazu, zu Genre-Entwicklung und so. Und das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit und das Interessante ist, dass das ist auf jeden Fall auch ein valider Punkt, dass man in Italien gesagt hat, okay, wir müssen das irgendwie aufbrechen. Aber interessant finde ich auch, dass das ganz oft vom Publikum herauskommt, weil eben gewisse Genre-Mechanismen irgendwie feststecken und weil man irgendwie nichts Neues sieht oder sowas. Ne? Ich habe da einen Text gefunden vom amerikanischen Kulturhistoriker und Filmkritiker Leo Brandy, der gesagt hat, dass Genrefilme ihre Zuschauerschaft sozusagen fragen, glaubst du immer noch an das, was du hier siehst, an diese Konventionen, die du immer und immer wieder sozusagen vorgeführt bekommst im Rahmen verschiedener Filme.
Ja.
Wenn die Antwort ja ist, bleibt das Genre populär und wenn sie nein ist, dann gibt es sozusagen eine Genreveränderung. Mhm. Das ist aus dem Jahr 2002 aus dem Text The World in a Frame. Es ist sogar ein Buch, genau. Es ist ein Buch, was sich sozusagen mit der amerikanischen Filmgeschichte zwischen den 1930ern und 70er Jahren beschäftigt. Zwei Jahre später gab es dann einen sehr, sehr aufsehenerregenden Essay Chinatown and Generic Transformation in Recent American Films von John Cavalti. Und der hat sich die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn eine Zuschauerschaft sich etwas Neues wünscht, wenn sozusagen die Antwort Nein ist, könnte man auch sagen. Mhm. Und dann führt es zu Genreveränderungen. Mhm. Und er hat da vier verschiedene Änderungsmöglichkeiten rausgebracht, wie ein Genre sozusagen aus verschiedener Sicht verändert wird oder wie Filme diese Genre-Mechanismen verändern und hinterfragen. Der erste Punkt ist Humorous Burlesque, was im Endeffekt einfach nur bedeutet, dass es Parodien gibt, dass man sich über diese Genre-Konvention lustig macht. Mhm. Wie zum Beispiel, wenn wir es jetzt auch beim Western behalten, da sind wir eben bei Bud Spencer und Terence Hill. Ne? Wir sind bei zum Beispiel auch, wenn man sich über so Horrorfilme wie Die Vögel von Hitchcock lustig macht, dann ist man bei High Anxiety von Mel Brooks. Mel Brooks generell eigentlich ein Parodist, ne? Ja. Auch hier wie heißt der? Spaceballs, genau, die Star Wars verarsche, sag ich jetzt mal so. Du willst aber was sagen.
Ja, das ist ein ganz guter Punkt. Sowas haben wir ja eigentlich auch bei Corbucci, der sich ja selbst eigentlich als sehr humoristischen Menschen versteht. Wir haben ja zum Beispiel in Django auch so ein Schlammcatchen zwischen Frauen einfach mal so eingeworfen, was dann eben auch dieses Burleske so ein bisschen anspricht. Wir haben eben leichte Mädchen, anders als im klassischen Western, haben wir im europäischen Western, im Italo-Western ein Frauenbild, das auf jeden Fall mehr Sex zeigt. Frau oder in einer gewissen Art und Weise auch manchmal sogar Obszönes fast schon ins Vulgäre reingeht und die Frau so ein bisschen entkleidet beziehungsweise den Rock kürzt. Mhm. Ja, genau, und das passt eigentlich schon dazu.
Ja, ja, ist es, ja. Das ist eine schöne Beobachtung auf jeden Fall. Also, dass man da diese Elemente schon drin hat, ja. Kleiner Spoiler, es gibt ja noch drei weitere Elemente. Also, es findet sich in Django, finden sich noch ein paar andere auf jeden Fall. Mhm. Also, der erste Punkt, wie gesagt, humorous burlesque oder einfach nur burlesque kann man es auch nennen. Dann der nächste Punkt, evocation of nostalgia, also Nostalgie im Endeffekt. Also, dass man sozusagen diese alte Zeit im Endeffekt nochmal so als etwas Schönes herausstellt, mehr emotionale Momente und sowas integriert, wie zum Beispiel bei True Grit von den Coen-Brüdern ist das sehr stark drin. Dann haben wir eine Demystifizierung oder Demystifizierung, jetzt so auf die Schnelle, dass also popkulturelle Mythen mehr oder weniger die man aus dem Genre kennt, auf eine Realität übertragen werden und sozusagen an einem Film mit Realismusansprüchen sozusagen rangetreten werden und dann werden diese Genre-Mechanismen sozusagen abgeklopft. Also im Endeffekt könnte man auch sagen, sie werden in einer gewissen Weise politisiert auch. Ne? Also man denke da zum Beispiel an Chinatown, am Beispiel der Detektivfilme oder an No Country for Old Men von den Coen-Brüdern auch wiederum, ne? Wenn man es aufs Western-Genre bezieht. Und der letzte Punkt, den er macht, das ist eine Reaffirmation, also eine Neuinterpretation des Genres, um eine neue Sichtweise darauf zu bekommen, um eben sie nicht nur zu demystifizieren, sondern sozusagen erstmal einen negativen Blick drauf zu setzen und dann aber wieder das Gegenteil sozusagen zu machen und dieses Genre also nicht ablehnen zu wollen. Und das passiert auch dadurch, dass man sozusagen Genre-Hybride schafft und sozusagen auch auf andere Genre wieder zurückgreift, um einen Genre-Hybriden zu schaffen, um das dann wiederum sozusagen herauszuarbeiten. Und da sind wir, glaube ich, dann schon bei sowas wie Django. Man kann das auch ganz aktuell auch sehr, sehr gut am Superhelden-Genre tatsächlich schon festmachen. Wenn man sich so einen klassischen Superheldenfilm anguckt, wie diese Popularität in den letzten 20 Jahren entstanden ist, dann sind wir ganz schnell zum Beispiel bei X-Men von Bryan Singer aus dem Jahr 2000 oder auch bei Spider-Man, ne? Und jetzt natürlich immer aktueller bei den Avengers-Filmen, die eigentlich ihre eigenen Genre-Mechanismen gar nicht hinterfragen, sondern das im Prinzip immer weitermachen wollen. Ne? Dann haben wir zwischenzeitlich eine Art Burlesque gehabt mit Deadpool. Ne? Oder auch den Superhero-Movie und sowas, ne? Diese ganzen Quatschfilme mehr oder weniger. Und dann diese Neuinterpretation, dieser letzte Punkt, den der Kollege rausgearbeitet hat, das ist, glaube ich, was wir jetzt aktuell ganz, ganz stark erleben. Am Beispiel von so etwas wie Joker, der eben sozusagen das New Hollywood-Kino nimmt und sozusagen eine Superheldenfigur auf diese Zeit überträgt, also auf sowas ganz speziell auf Scorsese-Filme wie Taxi Driver oder King of Comedy oder ganz aktuell aus diesem Jahr mit The Batman, der natürlich auf die Detektivgeschichten bzw. Kriminalfilme von David Fincher zurückgreift und einen Superhelden in so ein Setting reinwirft. Ne? Also da hat man sozusagen diese Neuinterpretation, die sozusagen nicht wie bei der Demystifizierung darauf aus sind, okay, das ist alles scheiße, wir müssen das irgendwie ad acta legen sozusagen, sondern die versuchen etwas Neues daraus zu schaffen. Und es ist ja gerade ganz erfolgreich, ne? Joker 2 wurde ja die Woche angekündigt, offiziell. Kommt in 2 Jahren, glaube ich, ne? Ja, egal. In 1 oder 2 Jahren. Und das ist, glaube ich, sowas, was hier wichtig ist. Und da ist jetzt natürlich die Frage, was ist ein Django dann? Oder was ist der Italo, was denn eigentlich?
Ja, also so wie du das gerade gesagt hast, klingt das sehr dialektisch. Wir haben das Klassische, wir haben das Bestehende, das ist die These. Dann gibt es da eben eine Gegenmeinung ein Feld anderer Eindrücke, anderer Themen, anderer Personen, die dann letztendlich dazu führen, dass das Ganze neu aufgearbeitet wird und dann eben irgendwo eine Synthese ergibt, um wieder neu fabuliert zu werden. Und genau da könnte sich natürlich auch der Italo-Western bzw. Django verorten als, ja, vielleicht, das greift ja der Film selber auch so ein bisschen auf, als Neuordnung des Westerns, des Westens.
Genau. Also erstmal könnte man ja hier sagen, es ist erstmal eine Demystifizierung, weil erstmal wird gesagt, okay, so toll, wie er das darstellt, ist es nicht, ne? Und dann könnte man ja gegen Ende zum Beispiel sagen, wenn man wieder dieses Duell dann auf dem Friedhof hat, da wird ja im Prinzip wieder so ein Western-Trope mehr oder weniger aufgegriffen und es wird wieder dieser moralisch handelnde Held eigentlich etabliert in einer gewissen Weise, ne? Und das ist ja das Interessante, dass man hier eigentlich beides in einem hätte, würde ich jetzt mal sagen, ne?
Also, das stimmt, ja.
Ähnlich zum Beispiel auch wie in Logan von James Mangold. Das ist jetzt ein schönes Beispiel aus dem Superheldenbereich. Da ist es mehr oder weniger so, dass du da erstmal sehr lange mit Hilfe des Westerns, deswegen Genre-Hybrid, eine Demystifizierung des Superhelden-Genres hast. Also da gibt es auch ganz klar solche Sätze wie, ja, was liest du da für einen Kram? Und es wird dann auf Comicbücher hingewiesen und so. Ne? Also es wird ganz klar abgelehnt erstmal. Und dann hast du am Ende nochmal diesen strahlenden Wolverine, wie er dann nochmal aufräumt und zur Sache geht und so, ne? Und ich meine, der Film ist noch ein bisschen komplizierter, weil es da wirklich, der Film ist wirklich eine klare Metareflexion, finde ich, über Superheldenfilme in den letzten Jahren. Was ja auch dazu passt, weil Logan, Wolverine ist ja die Figur, mit der es angefangen hat jetzt. Also zumindest dieser Hype, dieser Franchise-Hype der letzten Jahre. Und was Ähnliches hat man hier in Django in einer gewissen Weise auch, auch wenn sich das zum Ende noch nicht so stark herausarbeitet, wie ich finde, aber es steckt auf jeden Fall drin.
Ja, und es steckt eigentlich zu jeder Zeit drin. Natürlich werden hier Motive und sage ich mal, Dekors wird ein Ornament herausgearbeitet, das natürlich Western ist, das ich natürlich auch mit dem klassischen Western der 40er und 50er vergleichen kann. Aber eben mit so einem Beigeschmack, mit so einem Subtext, den man natürlich heraussieht und herauslesen kann, der das Ganze dann aber wieder auf eine neue Ebene führt. Ich kenne Logan leider nicht, ist noch ein Film, den ich mir noch sehr gerne angucken möchte. Aber ich glaube, das ist wirklich vergleichbar mit Django und eben Corbucci, dass dort vielleicht so eine neue Facette oder einfach so metaphorisch gesprochen so ein neuer Farbton eingespielt wird, der Konventionen bedient, aber auch eben so Neues schafft, entstehen lässt, zumindest in den Köpfen und dann natürlich auch in der Darstellung werden auch klassische Elemente herausgearbeitet, die dann aber wieder mit so einem Augenzwinkern vielleicht in irgendeiner Form transformiert werden, abgewandelt werden hin eben zum Italo-Western. Genau, und da ist natürlich Django ein Referenzfilm.
Ja, ich würde auch sagen, ich habe mir auch beim Gucken so gedacht, also mit dem, was ich über Italo-Western weiß und was ich mir, wie gesagt, was ich aus den Leone-Filmen kenne und was ich jetzt aus der Theorie so ein bisschen rausgearbeitet habe, würde ich sagen, Django ist so ein, ja, fast schon, also so ein perfekter Film, um das zu umschreiben. Ne? Der passt genau da rein und es ist im Prinzip, also wenn man so diese ganzen Sachen oder die ganzen Merkmale des Italo-Westerns dann mal auf diesen Film abklopft, hast du alle Elemente drin. Ne?
Richtig.
Und darüber können wir jetzt mal ein bisschen sprechen, wie sich das hier eigentlich findet. Und da würde ich direkt mal, wir haben ja darüber gesprochen, über Anti-Helden und so. Wie würdest du sagen, wird Django eigentlich zu Beginn des Films hier eingeführt?
Also, wir sehen Django das erste Mal im Film gleich zu Anfang mit diesem fantastischen Score in einer Rückenperspektive. Er läuft quasi mit dem Auge vorneweg durchs Bild und wir sehen ihn Stück für Stück immer weiter als gesamte Person, die einen Sarg hinter sich hinterherzieht. Django selbst hat einen langen marineblauen Mantel an mit einer zerfetzten Hose und so weiter und so fort. Und diese Hose hat noch so einen gelben Streifen eingenäht und soll, glaube ich, so eine Nordstaaten-Uniform sein, die Armee der Nordstaaten damals eben getragen hat. Ich habe das jetzt nicht nachrecherchiert, aber ich glaube zu meinen, dass die genauso aussah. Natürlich hatten die nicht so einen Cowboy-Hut. Den haben sie noch in Franco Nero aufgesetzt. Aber an sich passt das schon, dass wir dort einen Mann sehen, der einen Sarg in Uniform durch das Bild zieht, durch wie es schon in der Einleitung sagte, du hast so matschig Morast, die Stiefel sind dreckig, der Sarg ist voll mit Schlamm. Wie gesagt, die Kleidung ist zerrissen. Wir sehen nicht das Gesicht, es bleibt ein fremder Unbekannter. Natürlich sehen wir, dass es ein Mann ist, dass der auch von einer mannhaften Statur ist und dort eben ja fast schon manisch, fast schon ja so fremdgesteuert diesen Sarg Stück für Stück ohne mit der Wimper zu zucken, hinter sich herzieht, was total umständlich ist, erstmal total irrational wirkt, störend wirkt. Also es wirft erstmal so einen Konflikt auf. Warum zieht derjenige einen Sarg hinter sich her? Wirft natürlich erstmal viele Fragen auf und so weiter, schafft ein Interesse. Und ist erstmal ein wunderbarer Einstieg für einen Western, da, ja, gerade für den Italo-Western, dadurch, dass eben gleich ja, der Tod irgendwo mitschwingt und quasi immer so im Schlepptau ist und als solches positioniert sich dann der Anfang des Films als passende Einführung der Person Django, von der wir in dem Moment noch nicht wissen, dass es überhaupt Django ist.
Stimmt, ja.
Aber es ist erstmal eine sehr langsame Szene mit, wie gesagt, einem sehr schönen Score. Und ja, hast du noch was hinzuzufügen?
Nö, im Prinzip hast du schon gesagt, ich hätte Einführung jetzt auch auf die nächste Szene noch mitbezogen,
okay.
Das können wir gleich machen.
Ja.
Aber im Prinzip hast du schon gesagt, da geht auch nicht über irgendwie eine schöne grüne Wiese, sondern es ist Schlamm, es ist dreckig, ne? Die Umgebung ist hässlich und so, es ist sehr grau-braun alles, ne? Und kein wirklich schönes Bild im Endeffekt, aber auch gewollt kein schönes Bild, klar. Ne? Und es hat direkt so eine Traurigkeit irgendwie, die da mitschwingt. Ne? Nicht nur durch den Sarg, sondern auch, dass es da irgendwie drumherum nichts wirklich zu geben scheint. Es geht nur sehr langsam und schleppend voran. Man hat so ein Gefühl, okay, der macht das wahrscheinlich schon eine Weile und hat einen langen Weg schon hinter sich, schleppt sich da so ein bisschen, hat kein Pferd. Auch das vielleicht noch wichtig irgendwie.
Stimmt, na klar.
Ne? Sondern er legt das alles zu Fuß weg. Und dann kommen wir im Prinzip, also dazu habe ich erstmal nichts zu ergänzen, das ist alles richtig. Und dann kommen wir aber auch schon zur nächsten Szene, nämlich zur potenziellen...
Stimmt.
Zum Konflikt mit Maria, die ja erstmal von Mexikanern, glaube ich, ne? Erstmal von Mexikanern potenziell vergewaltigt wird. Und wir denken vielleicht ja, okay, jetzt kommt hier der strahlende Held, der sie rettet und so, ne? Und er stellt sich ja dann hin. Wir haben auch diese Einstellung erstmal in der Totalen und dann zoomt die Kamera sozusagen ran an das Gesicht von Franco Nero und wir sehen ihn zum ersten Mal dann und es fallen Schüsse, die Mexikaner sterben, wir denken, ja, der strahlende Held hat jetzt die ausgepeitschte Maria gerettet, aber nein, der hat einfach nur zugeschaut und hat sich das ein bisschen angeguckt, genau. Wie wir das auch gemacht haben und er greift dann erst bei den Amerikanern ein, die sie ja verbrennen wollen, ne? Also die Südstaatler, die dann kommen, genau.
Genau, wir sehen gleich zu Anfang der Anti-Held,
ja,
also genau. Der passive Cowboy, der zusieht, wie eine Frau vergewaltigt wird, wie sie gefoltert wird durch Peitschenhiebe und so weiter und so fort. Und schon in dieser Szene wird gleich von Corbucci positioniert, dass es sich eben nicht um einen Saubermann im wahrsten Sinne des Wortes handelt, sondern um einen, ja, um einen fehlerhaften, ambivalenten Mann, der dort bei einer Vergewaltigung erstmal einfach so zusieht.
Genau, richtig. Der sie erstmal nicht rettet, der wie gesagt nur bei den Amerikanern eingreift. Ich habe mich dann im Nachhinein ein bisschen gefragt, lag das daran, weil er sich mit den Mexikanern nicht verscherzen wollte, mit denen er ja dann zusammen sozusagen gemeinsame Sache macht im weiteren Verlauf des Films erstmal. Weil eigentlich gibt es da erstmal keine wirklich rationale Begründung, außer die, dass Corbucci uns diese Ambivalenz zeigen möchte.
Ja.
Aber davon abgesehen könnte er das ja easy peasy machen. Wir sehen ja dann später direkt im Saloon, wie einfach, also dass er es auch hätte sein können, der jetzt mit einmal diese drei Leute da abholt, was ja dann wiederum mehrere Südstaatler dann machen. Ne? Also schwer zu sagen.
Ne? Ja, das stimmt. Vielleicht war er auch durch das Bild der Frau Maria erstarrt, seit langer Zeit wieder mal eine Frau zu sehen. Vielleicht sieht die ja auch seiner Frau vielleicht etwas ähnlich und er war vom Blitz getroffen. erstmal regungslos und musste das Ganze erstmal auf sich wirken lassen und wollte dann natürlich ja auch, dass Maria mit ihm mitkommt. Also ist dann ja nicht wortlos an ihr vorbeigegangen, sondern hat ihr dann ja sogar angeboten, ihm zu folgen, um, sage ich mal, beschützt zu sein.
Und auch da wissen wir nicht, warum. Ne? Also klar, beschützt zu sein ist naheliegend. Vielleicht ist auch potenziell, dass man zum Coitus übergeht in der kommenden Stadt dann. Und das war sozusagen, vielleicht ist das auch irgendwie in seinen Gedanken drin. Aber auf jeden Fall habe ich mich da auch beim ersten Gucken wirklich, war ich irritiert und habe mir auch gedacht, ja, warum rettet er die eigentlich nicht? Ne? Und auch vielleicht so ein gewisser Voyeurismus vielleicht da drin steckt, dass wir es als Zuschauer ja auch irgendwie uns nicht eingestehen wollen, aber diese Action sozusagen da sehen wollen in einer gewissen Weise, aber habe ich erstmal keine Antwort drauf gefunden. Auf jeden Fall erreicht Corbucci damit das, was er will, nämlich, dass der nicht als Held dasteht.
Richtig.
Das kann man sagen. Ne? Trotz dieser stahlblauen Augen, die Franco Nero dann hat, die sehr charakteristisch sind für ihn. Ne?
Der wirklich zu der Zeit 25 Jahre alt war. Das muss man sich mal vorstellen. Also jünger als wir beide.
Stimmt.
Und ich kann, glaube ich, vorwegnehmen, dass ich mit 25 und auch nicht mit 27 so männlich aussah. Mit so einem Vollbart und dieses sonnengebräunte oder fast schon gegerbte, männliche, verruchte Gesicht. Wow, also entweder großes Lob an die Maske oder...
Es kann ja noch
Franco
werden,
Nero. Es kann vielleicht noch werden. Ich muss ein bisschen öfters in die Sonne gehen und nicht nur daheim Filme gucken.
Das stimmt. Urlaub bald. Ja,
aber man muss schon sagen, Franco Nero, ein wirklich attraktiver junger Mann. Auf jeden Fall. Ein ikonischer junger Mann, kann man vielleicht auch sagen.
Ja, den du auch locker immer wieder erkennst. Ne?
Also
das ist ja, das hat ja nicht umsonst einfach so funktioniert, ihn bei Django Unchained reinzuschmeißen. Fällt mir übrigens gerade auf, dass die Einführung von Django in Django Unchained gar nicht mal so unterschiedlich ist. Ne? Also zumindest diese Rückenansicht.
Ah,
ne?
Wenn man sich das mal so
ist nur so ein Gedanke, der mir gerade erst gekommen ist. Peinlicherweise gerade erst gekommen ist, wenn ich so gut drüber nachdenke, weil ich ja echt so über Parallelen nachgedacht habe zwischen Unchained und... Ja.
Stimmt.
Ja. Also, wie gesagt, also das, was wir hier auf jeden Fall mitgegeben bekommen, wir wissen nicht so richtig, ob wir ihm trauen können. Er ist natürlich irgendwie die Titelfigur, weil Django, der Filmtitel, ist auch so, ist halt ein Name irgendwie, ne? Könnte ein Name sein. Es liegt nahe, dass er das ist, weil wir ihn eingeführt bekommen. Und deswegen haben wir es eher erstmal mit einem Helden zu tun und natürlich auch dadurch, dass wir ja vorher oder zwei Jahre vorher im Prinzip schon für eine Handvoll Dollar hatten, wo wir einen Anti-Helden hatten, der sich am Ende als die gute Figur herausstellt und Clint Eastwood porträtiert. Und da können wir vielleicht davon ausgehen, dass das hier auf eine ähnliche Weise gut gehen wird. Ne? Aber es ist auf jeden Fall erstmal schwierig.
Ja, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass Corbucci mit der Titelwahl, also einen Titel zu wählen, der nur einen Namen nennt, eben Django, schon so einen kleinen Meilenstein der Filmgeschichte gesetzt hat, da ja in der Folge ganz viele weitere Filme mit Django im Titel auftauchten. Also das Ganze wurde dann ja wieder und wieder und wieder, sage ich mal, kopiert, um natürlich den Profit, den Ruhm dieses klangvollen Namens Django da so ein bisschen abzugreifen. Aber ich glaube, Corbucci war zu der Zeit fast der Erste, der einfach so seinen Film Django nannte, nach dem Namen des Protagonisten, also der Name Django, ja eigentlich nur, sage ich mal, eine Abspaltung oder eine andere Form des Namens Johannes sein soll. So, und das ist ja wiederum der biblische Name und so weiter und so fort. Dann hat auch eine Bedeutung. Können wir dann vielleicht nochmal drauf eingehen.
Ja.
Und
das
so
Kreuz, was er mit sich zu schleppen
richtig, hat. Genau. Und so ergibt das dann alles gleich zu Anfang schon ein Bild. Wir sehen einen Mann, einen Antihelden namens Django, der einen Sarg mit einem Kreuz drauf hinter sich herzieht und bei einer Vergewaltigung zusieht.
Ja, nicht zu vergessen der Hut, der ein Kreuz bildet, wissen wir
seit Indiana Jones. Genau, seit der letzten Folge sind Cowboyhüte ein Zeichen für das Kreuz.
Das stimmt, ja. Also wir sehen hier schon einen Riesenunterschied zum klassischen Western amerikanischer Prägung. Keine klare Heldenfigur, ein Antiheld. Und diese gleichen Schwierigkeiten oder Ambivalenzen lassen sich ja dann mit der Gestaltung der Umgebung fortsetzen. Wir haben schon gesagt, Schlamm und alles sieht so ein bisschen trüb aus. Und so richtig reingedroschen bekommen wir diesen Gedanken dann, wenn wir uns das erste Mal in der Stadt befinden. Denn da sehen wir im Prinzip auch eine sehr trostlose, dunkle Stadt, die größtenteils verfallen ist, schwarze Gebäude, ne? Es ist kein Leben auf den Straßen. Es ist im Prinzip relativ farblos, komplett entsättigte Farben, wie wir es auch generell im Italo-Western sehr, sehr weit verbreitet haben. Wir haben auch keine besonders lichtintensiven auf jeden Fall keine besonders lichtintensiven oder lichtsensitiven so Linsen im Endeffekt. Also auch der Himmel leuchtet so gut wie gar nicht. Mhm. Es gibt nichts Schönes im Prinzip. Alles wird sehr matt gehalten im Endeffekt, ne? Wir haben ja auch im Gegensatz zu einem John Wayne-Film oder sowas dann auch einfach nicht diese Helligkeit, diese strahlenden Gebäude und so, die man kennt. Ne? Also selbst in einem Schwarz-Weiß-Film wirkt das alles noch ein bisschen schöner und posierender, als was wir hier haben. Ne? Selbst in so einem amerikanischen Spätwestern wie High Noon wirkt das alles wesentlich schöner, kann man sagen.
Ja.
Also 12 Uhr mittags heißt der im Deutschen, ne? Genau. Ja. Von daher so gut wie keine Beleuchtung im Endeffekt und es ist alles so. Ja, so verfallen. Es ist im Prinzip schon, als wäre die Apokalypse schon gekommen, im Endeffekt, ne? Um beim biblischen Thema zu
bleiben. Ja, vielleicht. Genau. Also ich habe auch öfters mal in der Vorbereitung gelesen, dass Django durchaus als erster Western gelesen werden kann, der das Thema Postapokalypse aufgreift. Mhm. Oder allgemein als sogar erster Film, der das Thema Postapokalypse verhandelt. Ne? Dann gab es natürlich die Zombie-Filme und so weiter und so fort. Aber ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Es wirkt so, als ob der Wilde Westen so ein bisschen seinen Glanz verloren hat und schon so im Sterben liegt. Alles vermodert langsam so vor sich hin, alles versinkt im Matsch. Auch im Saloon, die Tapete oder die Farbe bröckelt von der Decke. Alles wirkt kaputt, verranzt, matt, abgenutzt. Und der Glanz der vergangenen Tage ist auf jeden Fall dahin, sowohl am Interieur als an der gesamten Region, als auch an den Menschen und den Figuren an sich.
Das stimmt. Ich würde dir da teilweise widersprechen. Mhm. Ich finde nämlich, dass, also du hast da auf jeden Fall recht, was die Inneneinrichtung des Saloons angeht. Es sind auch keine Menschen da im Prinzip, außer die Prostituierten oder die Frauen, die man dort findet. Aber es sind Prostituierte.
Ne? Ja.
Was man an den Figuren noch sieht, ist, dass sie sehr helle, sehr farblich auffällige Kleidung tragen. Und das ist so ein bisschen, hat mich so ein bisschen auf die Idee gebracht, dass hier sozusagen der alte Glanz des Western noch versucht wird, aufrechtzuerhalten. Mhm. Es wird so eine Art Normalität versucht, aufrechtzuerhalten. Also im Endeffekt könnte man sagen, so ein bisschen salopp, die haben den Schuss noch nicht gehört. Ne? Die haben noch gar nicht gesehen, dass im Prinzip die Zeit des Westerns so ein bisschen vorbei ist. Ne? Und auch die Zeit dieses Amerika. Ne? Das ist ja, kann man ja zum Teil, oder das kann man ja auf zwei Seiten oder auf zwei Weisen lesen. Nämlich zum einen, dass dieses Amerika zerfällt, mehr oder weniger. Mhm. Und natürlich auch metamedial, dass der Western sozusagen zerfällt. Also das Genre des Western, wie man es mal kannte, zerfällt jetzt hier bei dieser Bearbeitung, die man in Italien findet. Ne?
Der Erkenntnisprozess, dass der Western eben nicht so ist, wie er sich darstellen möchte, hat in diesem Film schon stattgefunden und es herrscht eine große Depression.
Genau, richtig, ja. Also der Saloonbesitzer merkt das ja auch erst gegen Ende so ein bisschen, wenn er seinen Saloon verlassen will.
Mm.
Schafft es ja nicht. Ne? Wir haben gesagt, wir spoilern. Ne? Und zum anderen merkt man es natürlich eben an, wie gesagt, anhand der Figuren. Ich hatte das Gefühl, die haben noch nicht so richtig gemerkt, was um sie herum da passiert ist. So richtig,
oder ne? Sie verleugnen es und wollen unbedingt dran festhalten, da sie dort irgendwann mal eine sehr, sehr gute Zeit erlebt haben, vielleicht eben als Bardame oder eben als Betreiber eines Saloons, konnte man vielleicht zur Hochzeit des Westerns, als die Schienen noch nicht da waren und als dort noch Revolverhelden, sage ich mal, den Ton angaben, war das vielleicht dann doch ein beschauliches Örtchen. Mhm. Wobei gerade in Django natürlich der Krieg Nordstaaten gegen Südstaaten immer sehr stark mitschwingt. Hm. Der soll dann eben zu diesem Zeitpunkt des Films schon stattgefunden haben und man befindet sich zu einer neutralen Zone. Hm. Man befindet sich kurz vor der Grenze zu Mexiko, also nicht in Mexiko, aber auch nicht so richtig in Amerika. Und es ist so ein bisschen, wirkte immer für mich wie im Ersten Weltkrieg, so die Hölle von Verdun, so diese rote Zone, wo dann einfach so Niemandsland ist. Alles ist matschig, alles ist kaputt, zerbombt und so weiter. Mhm. Überall herrscht nur noch Elend und Tod. Und so ein bisschen hat mich dieser ganze Matsch und diese wirklich triste, graue, verschleierte Umgebung an den Ersten Weltkrieg so ein bisschen erinnert oder dann eben allgemein an Krieg, wie eben der Nordstaaten gegen Südstaatenkrieg.
Aber das, man könnte schon sagen, also es ist eine super negative Einstellung, aber man könnte vielleicht sagen, dass so die, ja, die letzten Reste des klassischen amerikanischen Westerns sich in diesem Saloon noch so ein bisschen befinden. Ne? Also zumindest angedeutet, also anhand der, im Vergleich zu anderen Figuren im Film, der sehr bunten Kleidung der Damen und auch anhand des Klaviers, was nicht mehr gespielt wird, was im klassischen Western immer gespielt wurde im Saloon. Und diese Feierstimmung ist im Prinzip weg. Man freut sich ja fast schon, dass da mal irgendjemand anderes vorbeikommt. Ne? So. Da passiert ja nicht viel, außer dass der Marshall, nee, der Major ab und zu mal ankommt und genau. das Geld abholt. Ne? Die Steuern.
Ja. Ja, genau. Und eben in diese Umgebung kommt dann halt unser fremder Django und sorgt eben nicht dafür, dass es dort allen gut geht und dass die Menschen dort wieder was zu essen haben und dass dort eben die ganze Sache wieder belebt wird, sondern ja, man könnte auch schon wieder auf dieses Motiv des Antihelden rekurrieren, sorgt dafür, dass das Ganze eigentlich dann den letzten Gnadenstoß bekommt.
Genau. Ja, mir ist es auch noch aus ästhetischer Sicht eingefallen, dass man hier so eine gewisse einen Unterschied auf jeden Fall zum Rest der Welt hat, dahingehend, dass es deutlich stärker ausgeleuchtet ist, ne, in diesem Saloon. Das ist es gegen Ende des Films nicht mehr übrigens, wenn der Saloonbesitzer geht. Und dass wir hier auch Linsen dann entsprechend mit einer höheren Lichtempfindlichkeit, war das Wort, was ich gesucht habe,
ja.
Hier haben. Ne? Also das Licht wird sozusagen schneller oder strahlt mehr durch die Wahl der Linse einfach. Auf einer gewissen Weise, ja. Das ist vielleicht was, was man hier nochmal sehen kann. Genau. Und dann kommt es im Endeffekt zu einem Konflikt mit den Südstaatlern. Ne? Und beziehungsweise mit eigentlich, und das ist ja was, was man hier sagen könnte, mit dem Staat generell, ne, mit dem Major und sozusagen mit den Gesetzeshütern, die im originalen klassischen Western noch eigentlich die Guten waren. Ne? Beziehungsweise erstmal hat man diesen Konflikt noch gar nicht. Erstmal geht es darum, dass der Major diese Mexikaner abschießt und die rennen lässt.
Ja.
Und dann gibt es sozusagen das Treffen im Saloon. Aber ich habe das Gefühl, du willst noch was anderes.
Ja, sagen. Du hast gerade den Major und seine Bande als Staat oder als, sage ich mal, irgendeine entfernte Instanz des Staates bezeichnet. Für mich wirkten die Personen, die auch durch die Farbe Rot gekennzeichnet sind. Also alle von denen tragen entweder eine rote Haube, ein rotes Halstuch und so weiter und so fort. Die hatte ich schon eher eben als natürlich als Gegenpartei zu den Mexikanern wahrgenommen, als echte Amerikaner, als so diese Rednecks, wie man heute sagen würde, als diese so eine Südstaaten-Mentalität, die eben noch für einen gewissen Patriotismus im Land einsteht.
Konservative die sich, Christen auch.
Richtig, genau. Ja. Die natürlich auch nicht wahrhaben möchte, dass der Glanz ihrer Autorität oder ihrer Souveränität im Land erloschen ist. Alles dafür tun, das Recht des Stärkeren zählt. Man hat Waffen, man hat wahrscheinlich nicht viel Geld, aber womöglich noch das meiste Geld und eben die meiste Gewalt, um Einfluss in diesem Gebiet beziehungsweise in dieser Siedlung zu bekommen. Hält das Ganze aber nur aufrecht, indem man andere unterdrückt, tötet, um seine eigene Souveränität zu sichern und es kommt ja dann auch im Konflikt mit Django heraus, dass das Ganze einen fast schon sektenartigen, oder fast schon so eine Ideologie dahinter steckt, dass man mit einem brennenden Kreuz das Land oder eben das Gebiet, in das der Film uns schickt, wieder nach seinem Gusto befrieden möchte.
So dass da ja nicht abgetrieben wird.
Richtig, genauso. Genauso, ja. Also diese puritanischen Engländer, die dann irgendwann mal nach Amerika gekommen sind, um sich spitze Hütchen aufzusetzen, die dann in Django Unchained nicht aus der Maske gucken können.
Ja, das stimmt. Ja. Wobei ich mal gehört habe, ich habe den Film leider noch nicht gesehen, dass das auch mit diesen Masken in Django Unchained eine starke Referenz an Vom Winde verweht sein soll.
Oh, aber, das wusste ich nicht, okay.
Aber hier auf Django kann man es auch beziehen. Klar, ja. Ich habe mich auch direkt daran gefühlt. Warum sitzen die bei denen so?
Ja. Also man kann ja, man kann das Kind ja beim Namen nennen. Der Ku Klux Klan wurde weitaus später gegründet. Ich glaube im späten 19. Jahrhundert, 18 Blumenkohl. Hm. Aber trotzdem hat das schon den Anschein danach, dass dort eben schon ein gewisser Rassismus verwachsen ist gegenüber den Mexikanern, die eben kurz nach der Grenze auch schon lauern und eben auch schon auf das Gebiet schielen, um halt irgendwas vom Kuchen abzuhaben.
Hm. Die aber hier auch, ich komme gleich nochmal auf die Südstaater zurück, die aber hier auch als sehr böse dargestellt werden. Ne? Also das ist jetzt nicht...
Ja, also,
so, dass die Mexikaner als die Guten sind, sozusagen. Ne? Also, der Film würde vielleicht auch sagen: Okay, die Ablehnung der Mexikaner ist in gewisser Weise auch ein bisschen berechtigt, so wie die sich verhalten. Ne?
Ja, also, das sind genau diese Grautöne des Italo-Westerns. Hm. Also, die Mexikaner sind vielleicht ein bisschen besser als die Jungs, die Ku Klux Klan-Jungs vom Major, aber auch nicht gut.
Hm.
So, die Jungs vom Major oder diese Bande, die sind wirklich böse.
Ja.
So, und ja, Django ist da so der liebste und heldenhafteste unter den Schlechten.
Mhm.
Und so kann man das so ein bisschen so in so einer gewissen Abstufung nach unten, glaube ich, ganz gut für sich strukturieren.
Ja.
Aber man muss natürlich ganz klar sagen, die Mexikaner sind auf eine andere Art und Weise wiederum als negativ konnotiert, diesen feiern ein bisschen mehr, sind sehr versoffen, lieben das Geld und die Frauen und sind in einer gewissen Art und Weise mit so einer ja banditenhaften Herzlichkeit versehen.
Ja.
Sind noch so ein bisschen nett, so ein bisschen freundlich, so ein bisschen
das
in Feierstimmung und nicht nur so streng ideologisch, aber dann doch in ihren Grundzügen kriminell.
Ja, und auch sehr brutal.
Ne? Ja.
Also das Ohr abschneiden, das ist im Prinzip
richtig,
die Einführung, mehr oder weniger von denen. Ne? Und auf der anderen Seite hast du dann auch, dass die Hände von Django halt eben zertreten werden.
Richtig,
und so, ne?
Ja,
das ist halt so, es gibt so ein gewisses, so eine gewisse Liebe zur Gewalt, die man da sehen kann. Ne?
Ja.
Die uns ja übrigens aber auch, also der Film reflektiert das nicht, aber die ja so, eine, so ein Bezug zum Zuschauer auch sind. Ne? Das ist ja irgendwie auch cool.
Na klar. Und cool und typisch italienisch.
Ja, das stimmt.
Weil dann die Horrorfilme sind das natürlich nicht weit weg.
Ja.
Diejenigen, die dann vielleicht noch Drehbücher für Western geschrieben haben, haben dann vielleicht ein paar Jahre später ihre ersten Horrorfilme gedreht. Hm. Und dort sind Kameraeinstellungen, gewisse Sounddesigns fast schon übernommen, beziehungsweise bestehen da große Parallelen, wie dort Ekel und ja, eben das Innere des Menschen nach außen getragen wird, um dann vielleicht mal, ja, so ein bisschen in die Splatter-Richtung zu gehen, die dann ja in Django schon so ein bisschen angedeutet wird.
Mhm. Absolut. Also Brutalität, gewisse Einstellungen. Wir hatten es auch vorhin von extradiegetischer Musik. Also gerade bei Argento kommt das sehr stark rüber. Das ist ja der Drehbuchautor, den du gemeint hast. Ne?
Genau, oder im Fulci.
Ah, der hat Drehbücher geschrieben.
Für das glaube ich nicht. Ja. Aber ich sag mal, diese ganzen italienischen Regisseure der 60er und 70er, also mir kommt es zumindest in meinem inneren Modell dieser Regisseurlandschaft so rüber, dass es alles wie eine große Familie war.
Hm, hm.
Also da war der Bava mit dem Argento und der Argento mit dem Fulci und der Corbucci. mit dem, also wie so eine große Familie. Und da hat er einem mal dem geholfen, einem mal dem geholfen.
Mhm.
Und irgendwie haben sie dann am Ende, wenn man mal so ein bisschen was durch die Biografien liest, irgendwie haben sie am Ende alles miteinander zu tun gehabt.
Mhm.
Genau.
Mhm.
Das hat dann ja auch über einen großen Teich gereicht mit Scorsese und so weiter.
Stimmt, ja.
Genau, deswegen denke ich mal, besteht in diesem Repertoire an Darstellungsmöglichkeiten eben schon eine gewisse Ähnlichkeit.
Mhm. Was ich ganz interessant fand, ich wollte noch was zu den Südstaatlern sagen.
Mhm.
Ich habe das so interpretiert, dass gerade der Besitz des Forts und des Geldes sozusagen ein Hinweis auf eine Staatlichkeit sein könnte.
Mhm.
Und zwar auf eine Staatlichkeit, die eigentlich nicht mehr in der Lage ist, die Ordnung mehr oder weniger aufrechtzuerhalten. Also die sich eigentlich nur noch um sich selbst, um das eigene Geld, um das eigene Vergnügen kümmert und so. Ne? Es gibt da auch diesen Kompagnon oder diesen Untergestellten des Majors, der eine sogenannte Strong First Impression bekommt, also der dann auch nochmal diesen einen Schuss abgibt, der dann relativ schnell stirbt dann ja, in der nächsten Szene, stimmt, wenn sie bei Django sind. Ne? Also es gibt so eine gewisse Bosheit, die da drin steckt. Und die aber auch nicht effektiv ist. Ne? Also die werden von Django mit dem Maschinengewehr relativ schnell abserviert und er hat das unter Kontrolle. Mhm. Und was ich vor allem auch sehr interessant fand, der Überfall auf das Fort, das ist eine Sache von 5 Minuten Screentime. Mhm. Du hast 2,5 Minuten, ich habe das wirklich mir ganz genau angeschaut, du hast 2,5 Minuten, die sie sozusagen reingehen, ne? Also wie diese ganze Prozedur mit hinreiten und so, ne? Und das und der Überfall. Und dann hast du noch 2,5 Minuten Flucht. Also es sind im wahrsten Sinne des Wortes 5 Minuten, die das Ganze dauert. Ja. Und das wird auch noch mit so einer humoristischen Musik dann von Bacalov begleitet, ne, und die einen auch mitnimmt und die einen auch gemein macht, zum einen mit Django und mit den Mexikanern. Mhm. Also hier erscheinen sie wirklich als Sympathiefiguren. Ne?
Ach so.
Finde ich, ja.
Okay.
Also in dem Moment empfand ich das schon so,
ja,
weil eben gerade die Musik einen so mitnimmt. Das ist sehr, sehr lustig, wenn man sich das anguckt. Ne? Und
ja.
Und hier wird im Prinzip auch ein Staat vorgeführt, mehr oder weniger. Oder zumindest diese Südstaatler dann, ne? Das vor. Es gibt im Prinzip keine Sicherheit mehr. Man kümmert sich nur noch um sich und hat so ein bisschen, ja, vielleicht auch vergessen, dass es da draußen noch irgendwelche Gefahren gibt oder dass es eine Ordnung gibt, die es wert wäre, aufrechtzuerhalten, vielleicht oder sowas. Ne? Aber auf jeden Fall ist dieser Staat in keinster Weise mehr irgendwie effektiv.
Ja.
Und kann im Prinzip nur noch dadurch leben. Also auch Django wird ja nur dadurch fast getötet, dass eben die Mexikaner ihm dann die Hände kaputt machen und so. Ne? Aber eine richtige Autorität gibt es eigentlich gar nicht mehr.
Ne? Okay. Ich hatte von der Szene im Vor einen etwas anderen Eindruck. Auf mich wirkte das dann so, das schlägt jetzt wieder in die Italo-Western-Anti-Helden-Kerbe rein, dass Django dort auf einer Stufe mit den mexikanischen Gaunern, nenne ich es mal, ist, indem er eben mir nix, dir nix mit diesen innen vorgeht, um dort zu brandschatzen, Gold zu finden, einen Schatz zu finden und so weiter, um, sag ich mal, habgierig, wie die sind, sich dann eben damit davon zu machen. Und er schießt ja einen Haufen Menschen, die ihm erstmal nichts getan haben, einfach auf Anraten hin, um Willen der guten Freundschaft zu diesem mexikanischen General. Werden dort auch Unbewaffnete erschossen, die werden in einen Hinterhalt geführt und so weiter und so fort.
Ganz kurzer Einwurf dazu. Er wird auch nicht mehr ab diesem Zeitpunkt mit seinem Hut und der charakteristischen Kleidung gezeigt, sondern er wird als einer von denen gezeigt. Genau. Und er ist auf den ersten Blick, fragst du dich, ja, ist er das jetzt? Und dann, ja, das ist er. Ist klar, ne? Also er ist auf den ersten Blick nicht zu unterscheiden
von Mexikanern. Und dann geht er auf einmal in diese Riege der Mexikaner fließend über und ist auf einmal einer von ihnen. Und das wäre, glaube ich, John Wayne niemals eingefallen, auf einmal mit dem möglichen potenziellen Feinden gemeinsam ins Gefecht zu gehen, um ehrliche Mexikaner oder Amerikaner zu erschießen. Genau, und das macht Corbucci hier und schmeißt seinen Helden, seinen Antihelden natürlich ins Gefecht, um sich wirklich die Finger schmutzig zu machen. Genau, um dann natürlich irgendwo an einen Goldschatz zu kommen. Er hat ja natürlich auch einen Hinterhalt geplant und so weiter, wie er die Mexikaner dann wieder übers Ohr hauen kann, dadurch, dass er auch schon zu dieser Tat, auch wenn er da für die Mexikaner einsteht, ja schon wiederum weiterdenkt und durchtrieben ist und Pläne schmiedet und im Prinzip auch nur auf seinen eigenen Vorteil aus ist und nach keinem moralischen Maß oder nach keinen Prinzipien handelt, für die er ja unumstößlich einsteht. Also ist da sehr opportunistisch und sucht da die richtigen Gelegenheiten, um, sage ich mal, glimpflich aus den Gelegenheiten zu kommen, um da vielleicht sogar noch Profit rauszuschlagen.
Genau. Also es ist im Endeffekt ein innerer Konflikt und also ein innerer Konflikt des Landes, mehr oder weniger. Und wir haben ja hier einen Nordstaatler, der sozusagen mit den Mexikanern gegen die Südstaatler vorgeht. Und daraus ergibt sich dann eben das im Endeffekt dieser Verfall Amerikas, wenn man so möchte. Ne? Also auch dieses Versprechen, dass dadurch im Prinzip, also im Prinzip haben wir es ja hier nur mit Figuren zu tun, die sozusagen den eigenen Lebensweg, das eigene Glück auf ihrem Lebensweg suchen, also total egomanisch sind in jeglicher Hinsicht. Und dass im Prinzip dieses Versprechen von Jeder ist seines Glückes Schmied und das geht schon alles irgendwie so auf. Was wir in amerikanischen Western früher hatten, was in totaler Harmonie mehr oder weniger aufgeht, ne? Also die Gefahr kommt von außen und so.
Ja.
Dass das hier im Prinzip ad absurdum geführt wird und eigentlich nicht mehr funktioniert. Und das ist was den Italo-Western generell, glaube ich, sehr stark kennzeichnet. Also zumindest die Leone-Filme. Ne? Also dass im Prinzip das Prinzip, die amerikanischen Prinzipien, die Ursache überhaupt dafür sind, dass dieses Land zerfällt. Mehr oder weniger, ne? Man könnte jetzt überspitzt sagen, bis zum heutigen Tage, aber den politischen Kommentar.
Na klar, ja. Mal, ne? Ja.
Aber das ist was hier eine ganz starke Implikation ist. Ne? Natürlich gibt es da die Mexikaner, aber die sind im Prinzip auch dann in keinster Weise anders oder so, sondern gleichen sich im Prinzip diesen Prinzipien eher an, könnte man sagen. Ne? Also suchen genauso wie die anderen ihr Glück dort. Und es geht nicht auf, es funktioniert nicht. Du hast keinen Fortschrittsgedanken, du hast einen Rückschrittsgedanken, mehr oder weniger, und es,
genau.
Funktioniert nicht.
Und das persifliert der Film dann natürlich am Ende mit der Auflösung des gesamten Konflikts natürlich hervorragend. Ich weiß nicht, inwiefern wir jetzt schon darauf eingehen wollen. Hast du noch irgendeinen speziellen Punkt, auf den du jetzt speziell da nochmal eingehen möchtest?
Darauf jetzt im Prinzip nicht. Ich fand es noch sehr interessant, wie hilflos die Mexikaner dann ohne Django auch sind, weil man kann dazu sagen, dass die Tötungsszene der Mexikaner noch kürzer ist, die geht nämlich 3 Minuten insgesamt. Warte mal, waren es 3 Minuten? Ich glaube, es waren 3 Minuten. 2 Minuten sogar nur. Man sieht 1 Minute, wie sie da so ein bisschen durch die Lande reiten und 1 Minute dauert dann das Shootout nur.
Okay, sozusagen. Ja.
Also der Start ist dann auf einmal doch wieder sehr effektiv, kann man vielleicht so sagen. Aber das wird ja gegen Ende auch wieder Lügen gestraft, wenn selbst der Django mit den kaputten Händen es schafft, den Major und seine Kollegen dann noch zu erschießen. Was übrigens interessant ist, weil du hast ja gesagt, dass du so eine christliche Motivik da sehr stark impliziert siehst. Und das geht ja ganz gut zusammen mit eigentlich dieser Unmöglichkeit, dass Django am Ende doch triumphiert dann, ne? Aber ich will dich jetzt gar nicht dahin drängen, du willst vielleicht...
Da reden wir noch drüber, reden wir auf jeden Fall noch drüber. Ich möchte dem Ganzen mal einen Punkt vorschalten. Und zwar möchte ich dich mal fragen, warum denn zum einen Django so erfolgreich gegenüber General Jackson war und warum die Mexikaner in dem Fort so erfolgreich waren. Was war denn das ausschlaggebende Mittel, warum dort so viele auf einmal zum Tode kommen konnten? Da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, auf dieses besondere Stück.
Ich würde über das Fort noch ein bisschen nachdenken. Ich würde sagen, generell ist es bei Django so, oder Django ist sehr erfolgreich, glaube ich. Also ich würde dahingehend tatsächlich die Mexikaner und die Südstaatler so ein bisschen gleichsetzen, dass sie so ein bisschen nach denselben Prinzipien funktionieren. Habe ich ja schon gesagt, Geldgier und so und die Liebe zur Herrschaft über Frauen auch. Und ich würde sagen, dass Django diese Prinzipien sehr stark verinnerlicht hat, sie nicht selbst sozusagen auslebt, aber weiß, wie diese Menschen funktionieren. Also dahingehend zum Beispiel, dass auch die Flucht mit dem Geld funktioniert, weil die Amerikaner eben durch das Fenster gucken und diese Frau beobachten und so. Nee, nicht die Amerikaner, die Mexikaner.
Die Mexikaner, genau.
Diese Frau beobachten und so, ne? Und er bringt sie, er sagte ja vorher, zieh dich aus und so, ne? Also er weiß, wie Männlichkeit funktioniert und er weiß, wie diese Menschen funktionieren, nach welchen Prinzipien die handeln. Das ist, glaube ich, ein sehr großer Punkt und ich weiß nicht mehr, wie das in dem Fort war. Sie geben sich auf jeden Fall als Amerikaner aus,
oder?
Die da. Nee, als Frauen. Sie geben sich als Prostituierte aus, oder?
Genau,
So war es, Also da haben wir ja genau den gleichen Punkt,
So war es, Genau. Also zum einen natürlich das Ausnutzen einer, gewissen Männlichkeit. Und dann gibt es ja noch, was auch wieder was Männliches sein könnte, dieses, also ich weiß nicht, ob es eine Gatling Gun ist, aber auch ein sehr natürlich erfolgsversprechendes Gerät, eine Apparatur, die bis dahin wahrscheinlich die wenigsten Personen gekannt haben, zumindest in der Gegend, eine sehr revolutionierende Waffe, was zumindest die Gefechte angeht, in denen sie im Film verwendet wird. Dort wären ja dann auf einmal Jacksons Jungs, 40 sollen es ja sein, innerhalb von wenigen Minuten ausgeschaltet. Und eben in diesem mexikanischen Fort oder in dem amerikanischen, ich weiß es gar nicht mehr so genau, in dem Fort auf jeden Fall auch. Und dieser Kill-Count ist ja dann auch in dem Film anders als im klassischen Western auch nochmal viel, viel höher. Ich weiß gar nicht, wie hoch, aber es sind bestimmt, sage ich mal, 80, 90 Personen kann man da mit Sicherheit zählen, die on-screen zu Tode kommen.
Bei Rio Bravo gibt es eine ähnliche Szene, wo auch ziemlich viele zum Tode kommen, auf jeden Fall. Ja. Das ist, da geht es um die Verteidigung eines Hauses sozusagen. Ja. Wird dann auch später stark referenziert durch Die Nacht der lebenden Toten zum Beispiel auch. Und auch andere Filme. Aber ja, du hast schon recht, das ist ein Vergleich zu anderen Filmen. Hoher Killcount in der Szene.
Ja. Genau. Und es ist eben eine Waffe. Ein, wie gesagt, eine Gatling-Gun. Man kann so als Maschinengewehr bezeichnen. Hm. Bin mir da jetzt mit der genauen Taxonomie dieser Waffen gar nicht so sicher. Aber diese Waffe holt er dann aus dem Sarg. Also was letztendlich in dem Sarg war und Kreuz drauf ist, dass er hinter sich herzog, ist eine Waffe gewesen, die er dort rausholt, um eben ja das Land zumindest für den Moment nach seinem Gusto zu befrieden, für Ruhe zu sorgen. Und da öffnet sich für mich ein weites Feld, darüber zu reflektieren, warum steckt die Waffe in dem Sarg und warum steckt die Waffe, warum muss das ein Sarg sein? Also zum einen, warum ist die Waffe im Sarg? Und zum einen, warum ist im Sarg eine Waffe? Ich weiß nicht, ob das deutlich wird.
Ja.
Ist so ein bisschen die Frage nach Henne und Ei. Aber mich stellen sich da eben zwei Fragen. Warum der Sarg, warum die Waffe? Zusammen.
Ja, das mit dem Sarg ist erstmal eine interessante Frage oder interessante Sache. Man könnte erstmal sagen, dass er, du hast ja schon gesagt, so ein bisschen seine eigene Männlichkeit mit sich rumschleppt. Also es könnte ein Phallus-Symbol sein. Ne? Und man könnte natürlich auch sagen, dass dieser Sarg in einer gewissen Weise dann dadurch erstmal entweiht wird oder die Bedeutung so ein bisschen runtergespielt wird. Ne? Also wir denken vielleicht am Anfang, da ist eine Person drin, vielleicht ein ehemaliger geliebter Mensch. Aber in Wahrheit ist es in Anführungsstrichen nur eine Waffe. Ne? Und man könnte ja auch sagen, also später steckt ja in dem Sarg dann das Geld drin. Man könnte ja dahingehend sagen, dass er sozusagen diesen Sarg abschütteln muss im Endeffekt, um zu einem glücklichen Leben zu gelangen. Ne? Also zum einen ist dieser Sarg natürlich symbolisch zu sehen für die verstorbene Frau, für seine eigene Männlichkeit. Und beides muss er sozusagen ablegen, um glücklich zu werden oder um am Ende zu triumphieren in einer gewissen Weise. Ich tue mich noch ein bisschen schwer, dass mit der christlichen Symbolik, die zweifellos vorhanden ist, weil es ist ein Sarg mit einem Kreuz drauf, das zusammenzubringen mit den Gedanken, die mir dazu eben so eingefallen sind. Das ist so ein bisschen schwierig. Es ist eine Jesus-Analogie.
Auf jeden Fall, ja.
Ne? Aber was macht das damit?
Ich weiß nicht, ob du da das ist so dieser also der gesamte Film kann zumindest im Groben so gelesen werden als beschwerlicher Gang mit dem Kreuz und dem Tod im Nacken auf den Hügel, wo er dann letztendlich gekreuzigt wird und eben hingerichtet wird von seinen Peinigern. Ganz so trennscharf ist es dann natürlich nicht dargestellt, aber die Parallelen...
Ja, aber auch, dass die Hände
das zerstört genau, werden. Ja, ne? Genau, so. Ja. Also das ist, sind schon sehr, sehr deutliche Parallelen. Ich möchte auch glauben, dass Corbucci ein braver Katholik war, der vielleicht zu irgendeinem Zeitpunkt in sein Leben drauf gekommen ist, dass auch die Religion bzw. die Kirche auch so ihre Tücken hat, um das Ganze dann natürlich auch in seinen Werken mit zu verarbeiten. Aber ja, diese Analogien, wie du schon sagtest, sind dort auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen. Und speziell nochmal, um auf den Sarg einzugehen, hatte für mich gerade in der Öffnungsszene immer so diesen Anschein danach, dass der Tod in dieser Welt, in der sich Django gerade befindet, immer dabei ist. Mhm. Also der Tod ist wirklich, wie ich es schon sagte, immer im Nacken. Es könnte sein eigener Sarg sein, eher als vielleicht in Teilen so ein bisschen taumelnder Christ möchte, wenn er schon stirbt, wenn er schon in dieser Welt vor die Hunde geht, eine anständige Beerdigung im Sarg, um zumindest die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass er irgendwann mal in dem Sarg mit dem Kreuz drauf enden könnte. Es könnte natürlich dann auch seine verstorbene Frau sein oder dann natürlich die Waffe als Todesbringer als Sarg für seine Feinde, um zu sehen, hier ist was drin, das bringt euch da rein, wenn ich das, was da drin ist, rausnehme. Und ja, auf jeden Fall auch wiederum ambivalent und lässt sich natürlich in der Konsequenz letztlich nicht klären, für was es dann letztendlich steht. Ich glaube, Corbucci hatte diesen Sarg mit der Waffe drin einfach nur mit in den Film gebracht, weil er es in irgendeinem Comic mal gesehen hatte. Mhm. Also ich glaube, so habe ich das nachgelesen. An Hintergrundinformationen ist das letztendlich relativ banal gewesen, aber es lässt sich natürlich aus einer heutigen Perspektive mannigfaltig deuten.
Ja, es wird ja auch angedeutet, dass es sein eigener Sarg sein könnte. Mhm. Zumindest wird das vom Major gesagt. Ja, ne? Also ist ja gut, dass du ihn mitschleppst. Ja. Ist schon, ne? Dann müssen wir uns nicht darum kümmern, so nach dem Motto. Django selbst sieht das, glaube ich, nicht so. Mhm. Ich glaube, dass dieser Sarg eher Symbol ist für eben die Waffe, wie dann sich herausstellt, aber auch dann für vor allem die verstorbene Frau, die er mit sich schleppt, oder dass er diese Gedanken, die er immer noch mit sich schleppt, die ihn auch unfähig machen, eine andere Frau zu lieben, vielleicht in einer gewissen Weise, was er auch lernen muss. Und es geht ja dann im Endeffekt darum, zum einen die Liebe zur ehemaligen Frau, also loszulassen in dem Sinne, die Liebe zum Geld loszulassen, um dann sozusagen den weiteren Lebensweg anzutreten, sozusagen. Ne? Mhm. Also der Sarg verschwindet ja dann im Sumpf.
Genau.
Und das ermöglicht ja dann mehr oder weniger so eine Art Befreiung im Endeffekt. Ne? Er geht ja dann zurück zu Maria, sie sagt ihm, ich liebe dich und so. Ne? Und da wird im Prinzip ein Weg frei gemacht. Also dieses Polster wird sozusagen oder nicht, die Frau wird nicht abgeworfen, die Ex-Frau. Ne? Mhm. Ex-Frau sage ich jetzt schon, die verstorbene Frau. Ja. Aber es ist im Prinzip eine Art Symbol für, du musst loslassen, um dein Leben wieder aufzunehmen, so oder weniger. Ne?
Ja.
Um wieder sozusagen, auch wenn diese Welt, dieses Amerika drumherum nicht funktioniert und viele Schwierigkeiten hat, du musst irgendwie einen Weg finden, in dieser dreckigen, furchtbaren Welt wieder zurechtzukommen und nicht sozusagen einem reinen Nihilismus zu verfallen, dass sozusagen, weil dieses Amerika ist ja auch so gestaltet, dass es eigentlich überhaupt keinen Grund dafür gibt, dafür zu kämpfen, mehr oder weniger.
Ja.
Im Prinzip ist alles verloren. Ne? Und es bleibt nur Nihilismus, so wie das im amerikanischen Western immer ist. Ne? Die Beziehungen oder mehr oder weniger das Glück, was man in diesen Italo-Western findet, sind ja dann wiederum tiefe menschliche Beziehungen, die sich im Laufe der Geschichte so rausschälen oder die im Untergrund irgendwie schon immer so vorhanden waren. Ich erinnere mich da so ein bisschen an Für ein paar Dollar mehr mit der verstorbenen Schwester sozusagen und dieses Spiel, dieses Taschenspiel, dieses Urspiel sozusagen, diese Melodie und so,
ja.
Diese Erinnerung und so, die man mit sich rumträgt und so, ne? Dass dadurch im Prinzip, oder gewisse Freundschaften oder sowas, die dann herausgearbeitet werden, ne? Also, dass man sozusagen im Kleinen, im Zwischenmenschlichen, im Humanistischen, im Erkennen eines Menschen auch wieder, ne? Eben im Erkennen eines Menschen, der nicht einfach nur ein Typ ist, dass man darin das Glück dann wiederum findet. Also, dass Maria sich sozusagen herausschält als nicht irgendwie einfach nur eine Frau, die gerettet werden muss, sondern als jemand, die echte Gefühle dann für Django auch hegt, die er wiederum erwidern muss, um weiterzuleben, kann man sagen. Und sozusagen nicht mehr diesen schweren Gang, den wir zu Beginn sehen, antreten zu müssen.
Ja, wir haben zu Beginn einen schweren Gang. Berghoch.
Ja.
Aber am Ende, wenn er seine Peiniger ausgelöscht hat, geht er auch nochmal vom Friedhof einen Hügel hoch. Dann endet der Film. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich habe die Szene nicht mehr vor Augen. Ich weiß nicht, ob er auf diesem Hügel dann vielleicht auf die Knie fällt oder ob er einfach über diesen Hügel geht. Aber er geht quasi wie der Prophet auf den Berg, um vielleicht nochmal mit Gott ins Zwiegespräch zu gehen, um zu sagen, hier, ich habe jetzt hier nochmal quasi einen Neustart geschafft in diesem Gebiet. Jetzt reden wir nochmal, wie das jetzt hier mit mir weitergeht. Ich habe jetzt hier überlebt, ich wurde jetzt hier quasi gekreuzigt und so weiter, habe meine Rache gesühnt, habe für all die Missetaten der Gesellschaft eingestanden, habe hier alles mitgemacht. Und jetzt reden wir nochmal Tacheles.
Das ist aber was offen bleibt, ne? Also
ja.
Ich habe nicht das Gefühl, dass Django ein christlicher Mensch ist, Aber natürlich ist diese letzte Szene eventuell als eine Art Wunder zu sehen,
Ja.
die irgendwas verändert hat vielleicht, ne? Also er versucht ja da diese Pistole aufrechtzuerhalten und es ist so ein bisschen ambivalent, weil man könnte denken, ja, waren diese Hände überhaupt richtig zerstört und hat er nur so getan? Oder gab es tatsächlich in diesem Moment dann auf einmal diese göttliche Fügung, dass auf einmal
Richtig,
die Hände wieder
den
funktioniert?
Maradona-Effekt.
Ja, der Maradona, so nennt man ihn auch, den Maradona-Effekt, ja, die
Richtig.
Handgriff.
Und das bringt mich auf einen ganz interessanten Punkt. Wir kommen jetzt mal auf den Namen Django zurück, der Johannes heißt. Und Johannes steht nämlich in der Bedeutung für, ich muss es finden, Moment, ich habe es in meinen Aufzeichnungen stehen, ich weiß es eigentlich, aber ich möchte es noch mal, ich möchte es nicht verbaseln, denn der Name Johannes bedeutet, Gott ist gnädig. Und man könnte das so deuten, dass er überlebt, weil Gott gnädig war. Und dass er deswegen eben diese Tat mit diesen total verstümmelten Händen vollbringen kann und so weiter, dass sich wirklich, sag ich mal, wirklich eine irgendwie eine ja, geistliche Instanz wie eben Gott dort nochmal erbarmt und ihm das Leben schenkt, dass er in einer Welt, in dem jetzt eigentlich sowohl die Mexikaner als auch die Südstaatler als auch alle anderen irgendwie ausgelöscht wurden, dass er jetzt quasi die Möglichkeit hat, in Ruhe über die Brücke zu gehen, über die er schon längst gehen wollte, was er sich nicht getraut hat, weil er eben noch eine Rechnung zu begleichen hatte. Insofern hat das Ganze vielleicht schon einen versöhnlichen Ausgang. Da lehne ich mich weit aus dem Fenster und ich lehne mich ja ohnehin weit aus dem Fenster. Ich hatte dir ja schon in der Vorbesprechung gesagt, dass ich ein kleines Kapitel in meinen Aufzeichnungen genannt habe, Antiheld als gequälter Sohn Gottes. Und Sohn Gottes, da kommt man natürlich unweigerlich auf die Bezeichnung Jesus. Natürlich ist es kein Jesus, ist es nicht der Jesus, den wir vor Augen haben, wenn wir an das Alte Testament denken. Ist es natürlich nicht.
Neue.
An das Neue Testament? An das Neue Testament, siehst du.
Keine Ahnung.
Genau. Und da spreche ich jetzt schon fast mit einem unbestimmten Artikel von Jesus, als ob es mehrere Jesus geben könnte. Und das ist jetzt auch schon wieder eine steile These, aber da zitiere ich oder denke ich immer gern an Klaus Kinski, der mal bei seinen legendären Live-Auftritten oder in seinen legendären Interviews mal gesagt hat, das lässt sich auf YouTube ganz schnell finden, dass es wahrscheinlich den Jesus, den wir alle meinen, irgendwie zu verherrlichen und dieser Person zu frönen, dass der endlich wieder herkommen soll und so weiter, unser Beschützer, Erlöser und so weiter und so fort, dass es den wahrscheinlich schon tausend und abertausendmal gegeben hat. Und das ist, finde ich, ein ganz interessanter Gedanke, dass man das nicht an einer Person oder oder an einem Wesen festmacht, sondern eben auch wieder an einem Zeichenvorrat, dass jeder in irgendeiner gewissen Art und Weise ein Jesus sein kann, wenn er dies, das und jenes erleidet, tut und so weiter und so fort. Also auch wie ein Antiheld eines Italo-Westerns. Und das ist, finde ich, immer eine ganz schöne Parallelität, dass man unter den amoralischsten der amoralischen dann eine Person hat, die nicht ganz so amoralisch ist, der, sage ich mal, dann schon so ein bisschen in die richtige Richtung gehen könnte, dass er wirklich, sage ich mal, ein guter Mensch sein kann. Und das ist ein schöner Gedanke, wenn ich den Film sehe, mit ja, mit diesem Motiv.
Könnte man dahingehend sagen, dass das Leiden von Maria am Anfang durch die Peitschenhiebe nötig wäre, um sozusagen das Gute aus ihr, also dass sozusagen die Züchtigung erstmal, also nicht jetzt als positiv empfunden wird von Django, aber dass er es als eine göttliche Fügung empfinden könnte, dass sie dort eben diese Peinigung erleidet, sodass sie dann auch diesen Weg gehen könnte irgendwie in einer gewissen
Da,
Weise.
das ist ein interessanter Gedanke. Ja, boah, das ist jetzt schwierig. Es passiert ja durch die Hand irgendwelcher Mexikaner. Es ist ja jetzt niemanden, den Django vielleicht irgendwie Gerechtigkeit zusprechen würde, dass er sagt, okay, die werden ihre Gründe haben, vielleicht befördert das Maria zu einer höheren Instanz
Aber
wie.
Jesus wurde auch nur von irgendwelchen Römern da
Ja.
hochgebracht, ne? Also,
Ja.
dass man sozusagen
Das
dass man
ist
sozusagen
interessant.
den Weltschmerz erleiden muss erstmal in einer gewissen Weise, um
Ja.
sozusagen, damit sich das Gute, das Reine irgendwie herausschält dann irgendwie
Ja.
aus den Menschen. Vielleicht so.
Das erinnert mich fast an den legendären New French Extremism Film Martyrs.
Genau.
Um dieses Martyrium zu erleiden, um, sag ich mal, zu einer höheren Instanz in irgendeiner Form zu kommen, ob es die gibt oder nicht, das erfahren wir nie. Da hört Film ja irgendwie auf. Aber ist auf jeden Fall ein ganz ergiebiger Gedanke, wie ich gerade merke.
Ja. Also ich finde das auch ziemlich, ziemlich spannend mit der Analogie zu Django und Jesus, dass man sozusagen, also das, es gibt diese Django-Analogie auf jeden Fall hier drin. Er schleppt das Kreuz und so, ne? Er leidet und so. Aber dass hier sozusagen Jesus nicht als jemand dargestellt wird, der komplett rein ist, sondern als eine ambivalente Figur, die Dreck am Stecken hat, was ja das Gegenteil wäre von der christlichen Vorstellung, die die Südstaatler wiederum haben, ne? Die sozusagen die Frau ja auch als einen, also wirklich so in so einem biblischen Sinne, jetzt sind wir wirklich im Alten Testament, sieht sozusagen die Verführerin, die sozusagen die Männer potenziell dazu verführt, unehelichen Sex zu haben und so, ne? Also die sozusagen die schmutzigen Gedanken in den Männern hervorruft und so, ne? Das wäre ja dann der Punkt, ne?
Ja.
Warum sie ja verbrannt werden soll, weil es gibt ja, ist ja keine Hexe oder so, ne? Aber es gibt ja da diese Gedanken dann irgendwie. Wobei man dann auch wiederum sagen könnte, im Saloon gibt es ja auch so einen Moment, wo der eine Typ die Prostituierte mit draufnehmen möchte und sie sagt nein und dann gibt es sofort einen drauf. Also schwer. Also so ganz rein sind sie nicht, ne?
Nee. Obwohl sie das. Auf keinen Fall. Aber genau das meinte ich damit, dass eben dieses Ebenbild eines Jesus dann doch anders sein kann, als man das immer gedacht hat und als es immer, sage ich mal, von der katholischen oder evangelischen Kirche kolportiert wird. Dass man da versucht, sage ich mal, so eine gewisse Perspektive aufzuweichen.
Ja. Genau, dass man sozusagen, und das ist ja ein sehr katholischer Gedanke durchaus, dass sozusagen, es ist zwar schlecht und diese Menschen sind nicht ganz, ganz rein und so und haben Dreck am Stecken, aber es ist ja, im Endeffekt sind sie ja von Gott geschaffene Wesen und der Allwissende hat sozusagen sich wahrscheinlich schon was dabei gedacht in dem Sinne, ne?
Ja.
Also dass sozusagen diese Menschen auch so ein bisschen entkoppelt werden von der Schlechtheit der Welt und dass sie sozusagen entkoppelt werden von diesen Ansprüchen, die sozusagen die Bibel an sie stellt. Ne?
Ja.
Also das ist so nach dem Motto, ihr seid zwar alle, ihr habt zwar alle diese vermeintlich unreinen Gedanken, aber es ist schon okay, so nach dem Motto, ne? Weil ich habe euch ja geschaffen und ich habe euch das ja, ne? Also so ein bisschen wie die Szenen im Garten Eden zu Beginn des Alten Testamentes, dass dieser Baum mit der Schlange und so, dass der ja nicht zufällig da ist,
sondern
dass auch der ja von Gott geschaffen sein muss irgendwie, ne? Und das ist sozusagen, dass der Austritt oder der Rausschmiss aus dem Paradies mehr oder weniger ja auch, was Gott gewollt ist, dann im Endeffekt nur sein kann, wenn man denn vom Allwissenden ausgeht. So, ne?
Also, da könnte man sich jetzt noch ewig drin vertiefen. Ich finde das unheimlich interessant. Auch natürlich in Bezugnahme auf eben Django an sie selbst, dass dort ja durchaus religiöse Motive und Themen drinstecken können. Letztendlich des Künstlers wahre Idee werden wir natürlich hier nicht rausbekommen. Aber ich denke mal, das ist ganz plausibel, was wir gerade versuchen zu konstruieren.
Ist erstaunlich schwierig, der Film, ne?
Es ist eigentlich nicht schwierig. Man muss ja sagen, dass der Italo-Western ja eigentlich relativ geradlinig, stringent. Es gibt halt diesen Anti-Helden, Rache und vorwärts geht's. Es wird nicht durch große Umschweife in die Landschaft gezeigt und so weiter. Es wird nicht viel in der Parallele erzählt, sondern es geht eigentlich immer knallhart voran. Es geht um Menschen, es geht um Personen und um Konflikte, um einen großen Konflikt und der muss vorangetrieben werden und letztendlich eben zu einer Katharsis geführt werden. Das ist Django im Prinzip schon, aber wenn man jetzt wirklich anfängt und versucht, den Titel zu dekonstruieren, versucht einzelne Handlungen, Motive, Elemente des Films zu dekonstruieren, dann wird's schwer.
Ja, es ist ganz interessant, ne, dass dieser Film eigentlich erstmal, man würde so im klassischen Sinne sagen, an dem Drehbuch ist kein Gramm Fett dran.
Ja.
Das ist ein Film, der wunderbar schnell funktioniert, der sich wunderbar, ich sag mal so plakativ, wegkonsumieren lässt, ne? Aber wenn man dann diese Motiviken auf oder dekodieren möchte, dann schafft dieser Film auf einmal sehr viele Ambivalenzen, die einen auf einmal so ein bisschen ratlos zurücklassen irgendwie, ne? Was ich ja positiv finde, weil man kommt unweigerlich in die Situation herein, dass man sich darüber unterhalten möchte.
Ja.
Und diese Unterhaltung kann ewig gehen, weil diese Ambivalenzen eben drinstecken, ne? Also das ist, der Film ist komplizierter, als sein Anschein macht.
Richtig, genau. Und man kommt dann auf einmal vom Western zum Ursprung des Christentums.
Genau.
Und hat einen riesen Schritt gemacht und ist einen riesen Irrweg gegangen und irgendwie kommt man dann letztendlich zu ganz großen Themen.
Ja. Und irgendwie ist es nicht wirklich auflösbar. Ne? Also wir kommen hier immer wieder an irgendwelche Sackgassen, weil wir irgendwie sehen, in der einen Szene ist es doch vollkommen klar und in der anderen, die sagt uns im Prinzip wieder was vollkommen anderes über die Figur und so. Und dann wird es komplex. Ne? Das ist eigentlich ziemlich interessant.
Ja, wer sich wirklich gut mit dem Film mal auskennt, mal noch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, der kann ja vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben, ob er damit was anfangen kann.
Oder sie.
Oder sie mit diesen Ausführungen, genau.
Ja.
Würde mich jetzt mal interessieren, ob wir beide jetzt im Tunnel sind oder ob das durchaus auch für ein äußeres Ohr noch Sinn macht. Würde mich unglaublich interessieren.
Ja.
Bin noch mal gespannt, wenn ich mir den Podcast vielleicht irgendwann noch mal anhören werde, ob ich da immer noch zustimme oder ob ich sage,
eigentlich ist es doch ganz
irgendwie
einfach.
Irgendwie haben wir uns jetzt vergaloppiert.
Irgendwie kennen wir uns einfach nicht gut genug aus. Das
aber gerade macht es unglaublich viel Sinn. Ja, okay, ja. Cool.
Ja. Geil. Hast du noch was?
Tja, ich muss mal gucken. Wir haben jetzt eigentlich schon relativ viel gesagt und ich sehe gerade, dass ich gar nicht mehr so viel zu sagen habe. Das war ein recht lebendiges, freies Gespräch. Ich konnte eigentlich alles, was ich so ablassen muss, ablassen.
Ja. Das ist super interessant, weil ich habe hier tatsächlich auch nichts mehr und ich habe gedacht, dass das Gespräch sehr kurz wird, weil ich eigentlich dachte, okay, wenn wir den Italo-Western generell skizziert haben, dann haben wir es ja eigentlich, weil das ja im Prinzip eine prototypische Darstellung eines Italo-Westerns ist, aber gerade was diese Motivik nochmal aufwirft, das hat mich jetzt während des Gesprächs erst so richtig nochmal wachgerüttelt und so mir gezeigt, wie komplex dieser Film eigentlich dann doch ist. Ne? Und das ist ganz interessant. Also ich habe dann gedacht, okay, durch mein ganzes Genre-Geschwafel und so wird es vielleicht ein bisschen länger gehen. Aber dass wir jetzt doch wieder 2 Stunden hier sitzen, hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich dachte, das wird so ein bisschen wie Phantom der Oper, so eine Stunde 10 oder so.
Wie gesagt, auf dem ersten Blick oder auch auf dem zweiten oder dritten mutet der Film nicht so komplex an, wie es sich letztendlich jetzt im Gespräch entwickelte. Das war von mir auch nicht so geplant oder beabsichtigt. Aber man muss wirklich sehen, dass auch ein Western aus dem Jahr 1966, ein Italo-Western, dann durchaus komplex sein kann, wenn man es zulässt und wenn man natürlich die Bereitschaft besitzt, darüber zu reflektieren. Obwohl man ja natürlich auch dazu sagen muss, dass Italo-Western jetzt nicht das Arthouse des Films sind.
Ja, das stellt der Film auch durchaus so aus, dass er, also das ist jetzt kein ästhetisch ultra komplex gestalteter Film, zumindest wenn man einigermaßen weiß, wie Italo-Western funktionieren. Das ist ästhetisch kein so großer Unterschied zu Leone-Filmen oder sowas. Ne? Ja. Also gerade zur Dolle-Trilogie. Once Upon a Time in the West ist nochmal ein bisschen komplexer, ist auch das Budget nochmal mehr, ne? Aber da können wir vielleicht an anderer Stelle irgendwo drüber reden. Aber im Endeffekt ist das jetzt ästhetisch nicht allzu komplex. Es ist noch ein bisschen nihilistischer und vielleicht bedrückender, als man es vielleicht dann doch aus der Dollar-Trilogie kennt, aber im Endeffekt ist das jetzt keine auffälligen formal ästhetischen Entscheidungen, die sich hier nochmal so stark ausstellen, finde ich, und sich so stark vom Genre generell abgrenzen. Ne? Aber die Motivik macht es ein bisschen komplexer als teilweise Leone-Filme, würde ich sagen. Also gerade die Dollar-Trilogie. Aber vielleicht haben wir da auch ganz viel, oder ich dann auch einfach nur ganz viel übersehen.
Ja, gucken wir mal. Vielleicht wird uns ein Film der Dollar-Trilogie irgendwann noch mal vor die Füße fallen.
Ich würde sagen, ganz kurz, kleine Einschränkung. Ich würde sagen, der erste ist sehr, sehr komplex. Beim zweiten wird es ein bisschen einfacher, würde ich sagen. Der erste ist noch mal ein bisschen komplexer, aber lässt auch nicht diese Ambivalenzen, glaube ich, zu, wie man sie hier vorfindet. Das ist schon super interessant, was Kobuchi hier geschaffen hat.
Ja, was den ersten, wenn ich nochmal kurz drauf eingehen darf, Film der Dollar-Trilogie für mich im ersten Moment so schwierig macht, ist, dass der Film eine Vorlage hat, die von Akira Kurosawa kommt, Yojimbo. Und das wiederum miteinander, das ist dann ja Western und Eastern und das sind ja nochmal, sage ich mal, zwei Gebiete, die ja durchaus dann nochmal mehr Differenzen aufweisen als jetzt Western und Italo-Western. Und da wird es dann, glaube ich, mindestens genauso kompliziert, aber natürlich auch sehr interessant und erhellend. Also ich glaube, der Vergleich ist unglaublich lohnenswert, wenn man das mal machen kann, wenn man an die Filme kommt. Genau.
Ja.
Aber wir haben jetzt selbst hier schon bei Django gesehen, dass das sich doch ziemlich in die Länge ziehen kann.
Auf jeden Fall. Wollen wir es dabei belassen?
Machen wir.
Machen wir. Alles klar. Dann haben wir es geschafft. Fast 2 Stunden geredet über Django von Sergio Corbucci. Hätte ich nicht gedacht. Super geil. Schönes Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. Wollen wir schon mal einen Ausblick geben? Ja, wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause zumindest, weil hier gibt es jemanden, der sich herausgenommen hat, einfach Urlaub zu nehmen. Also das ist ja absolut
Ja.
furchtbar, ne? An dieser Stelle. Wir entschuldigen uns schon mal. Ich will jetzt nicht sagen, dass es länger dauert, dass es jetzt ein bisschen länger dauert, weil im Endeffekt dauert es wahrscheinlich genauso lange wie sonst, so ein
4 Wochen?
bisschen.
Nee,
Ja, ein
also ich
bisschen
bin jetzt
kürzer.
erstmal 2 Wochen AD.
Ja.
Und dann müssen wir mal gucken, wie es zeitlich passt. Aber ich glaube, wir können mal so anpeilen, so um 3, 4, 5 Wochen.
Ja,
Irgendwo in dem Dreh werden wir
irgendwo.
das auf jeden Fall hinbekommen, denn wir haben ja viel vor.
Wir haben kein, also wir haben jetzt erstmal kein, also ich werde jetzt Lukas erstmal keinen neuen Film geben,
Genau.
sondern wir machen ein neues Format. Nennt sich, haben wir uns schon auf den Namen geeinigt? Ich fände ja Luke Commentary ziemlich geil, ehrlich
Passt.
gesagt.
Finde ich gut.
In dem Namen steckt auch schon das, was wir machen wollen, denn wir wollen einen Audiokommentar aufnehmen. Wir werden praktisch hier zusammen einen Film gucken und werden diesen Film live kommentieren. Und ihr könnt das dann laufen lassen, während ihr euch diesen Film anguckt. Und könnt vielleicht mal gucken, wie diese ganzen abstrusen Gedanken so zustande kommen, die wir hier immer im Podcast äußern, indem wir einfach mal so einen Film live kommentieren.
Ja, also ich freue mich unglaublich drauf. Ich glaube, das ist mal ein schöner Modus, auch mal abseits der Extras einfach einen Film anzumachen, nebenbei Spotify zu öffnen, auf dem Handy, auf dem Laptop und so weiter und so fort und einfach mal laufen zu lassen. Wir werden das natürlich dann genau takten, sodass ihr wisst, wann wir starten,
Genau.
sodass ihr starten könnt und so weiter und so fort. Und dann ist das, denke ich mal, eine ganz runde Sache. Und ich darf auch schon mal verraten, dass wir uns erstmal auf Filme beschränken, die auf den ja, gängigen Streaming-Plattformen vertreten sind, sodass ihr, so ihr denn Lust habt, die Filme zu sehen, jederzeit die Möglichkeit habt, das Commentary in Teilen oder gleich in einem Rutsch zu hören.
Genau. Und wir haben uns jetzt erstmal für einen Film entschieden, von dem wir aktuell wissen, dass er auf Netflix verfügbar ist und da wahrscheinlich auch noch sehr lange verfügbar sein wird, weil der Regisseur David Fincher hat ja für Netflix einiges gemacht und deswegen sind seine Filme da wahrscheinlich so ein bisschen abonniert, ne? Also Fight Club findet man da, glaube ich, auch,
Genau,
den findet
ja.
man da immer
Gone
irgendwie.
Girl.
Gone Girl, genau. Und wir haben uns, Lukas, für welchen Film haben wir uns denn entschieden?
Richtig, wir haben uns für den fantastischen, für den hervorragenden Film, für einen Film entschieden, der wahrscheinlich unter meinen Top 6 oder Top 7 Lieblingsfilm ist. Und zwar haben wir uns für David Finchers 7 entschieden.
Genau. Oder Seven für unsere amerikanischen
Oder
Zuhörerinnen und
das, was du
Zuhörer. Ne? Aus
weißt.
dem Jahre 95, glaube ich. Ne?
Ja, kommt
1995
hin.
müsste es gewesen sein, ja. Oder was?
Oder
Oder ist,
94?
ja, ich glaube, wenn dann später. Wenn dann, ich dachte jetzt an 95, 96, 97. Ich glaube 95.
Okay.
Aber wir legen da nicht die Hand für ins Feuer. Genau, das nächste Mal gibt es einen Audiokommentar. Wir schauen uns David Finchers 7 an und ihr guckt mit und lasst euch von unserem Quatsch berieseln, so ein bisschen.
Richtig. Also wir kennen den Film, glaube ich mal, also ich kenne ihn zumindest sehr, sehr gut.
Ich habe mal auch ein paar Mal gesehen schon, ja.
Hab da einiges zu sagen und natürlich auch zu loben an den richtigen Stellen. Mal gucken, wie das für uns wird. Ist dann natürlich auch ein neuer Modus für uns. Wir müssen uns da technisch und auch strategisch erstmal ein bisschen einrichten, dass wir euch da nicht langweilen und so weiter und so fort. Aber wir können uns natürlich an einer ganzen Fülle an Audiokommentaren orientieren, die bereits bei uns in den Regalen, auf den CDs darauf warten, gehört zu werden. Immer eine schöne Sache, so einen Audiokommentar zu haben.
Ja.
Jetzt machen wir es für euch.
Ja, und aus der christlichen Motivik, das kann man ja vielleicht sagen, kommen wir nicht so ganz raus hier. Auf
Genau,
jeden Fall bei
geben und
sieben.
geben.
Ja, genau. Alles klar. Also das nächste Mal Audiokommentar, David Fincher, Seven. Bis dahin, habt eine gute Zeit, bleibt uns gewogen, liked uns auf Instagram, Twitter, Facebook, gebt Bewertungen ab bei Spotify und Apple Podcasts. Das soll viel helfen. Ich habe mich da null mit beschäftigt, keine Ahnung. Macht das mal und ja, ciao, macht's gut.
Macht's gut.
Thank you.